Max, wir müssen reden.
Oh!
Das war jetzt übrigens meine Tasse, die gegen den die Karaffe mit dem Tee gedunst ist.
Du trinkst Tee. Dir geht's nicht so gut?
Nein, ich bin jetzt nicht erkältet oder so, aber es ist einfach Sonntag und da trinke ich eigentlich keinen Alkohol. Und ich hatte gestern ich war gestern bei einer Gin-Verköstigung. Also das war so richtig fast so ein Seminar, ja? Also so eine Weiterbildung zum Gin-Hipster.
Gin-Verköstigung, das klingt so ein bisschen wie so ein alternativer Begriff für einfach Drogenmissbrauch.
Ja, das kann man so sehen, aber das hat natürlich ganz viele kulturelle, historische und kulturhistorische Aspekte. Also nee, wir haben tatsächlich da gesessen und dann hat uns diese Barkeeper, also wir hatten sozusagen so eine Bar. Wir haben das Jörg zum Geburtstag geschenkt, irgendwie. Waren wir zu viert?
Ja.
Naja, egal. Auf jeden Fall saßen wir dann irgendwie halt in dieser Bar, die war halt sozusagen, bevor sie geöffnet hat, so um 17 Uhr oder so. Und dann hat uns diese sehr nette Barkeeperin hat uns dann einen Vortrag gehalten über die Geschichte und von Gin und wie es hergestellt wird und dies und jenes und was es da für Sorten gibt. Und dann, ja, dann gab es dann halt in schneller Folge verschiedene Gins mit verschiedenen Toniken und Tonic Waters und das war wirklich ein geschmackliches Erlebnis und jetzt habe ich einen Kater.
Okay, da muss ich mal Diana von erzählen, die ist ja so ein großer Gin-Tonic-Fan.
Also ja. Es gibt so geile Gins, also mal ohne Scheiß, ne? Das waren so leckere Gins dort, die sie da hatten. Oh, das war echt gut. Das hat richtig lecker geschmeckt. Hm.
Ja, ich kaufe.
Und auch diese Kombination des Tonic mit dem Gin und der Gin mit dem Gin und das ergibt dann ganz abgefahrene Geschmäcker. So. Echt cool. Hätte ich auch nicht gedacht.
Und ihr seid da hingegangen, bevor die Bar um 17 Uhr aufmacht?
Genau, das war sozusagen gebucht. Ne? Also
seid ihr 16:30 einfach voll gewesen wie die Hauptbitzen.
Naja, wir sind so gegen 19, 20 Uhr waren wir voll wie die Hauptbitzen.
Dann.
Wir haben dann auch nochmal zwei weitere Drinks danach auch noch weiter gesoffen. So. Und dann irgendwie so um 11 konnte ich echt nicht mehr. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Alter Schwede. Aber der Kater ist gar nicht so schlimm, wenn man echt gutes Zeug getrunken hat. Ne? Also das ist halt echt der Unterschied. Also wenn man halt so Fusel getrunken hat, dann wird es mir jetzt, glaube ich, viel, viel schlechter gehen.
Das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis, die man einfach hat. Irgendwie, es lohnt sich, gutes Zeug zu saufen. Allein schon wegen dem Tag danach.
Ja, aber das muss man sich leisten können. Alter Schwede, ich viel Geld wieder gelassen habe.
Ich war gestern hier auf einer Party von einem meiner ehemaligen und neuen Kollegen, die 180 Tage San Francisco Party. Und da ist mir aufgefallen, dass gestern für mich exakt ein halbes Jahr lang San Francisco war. Also
ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr. Am 21. September sind wir hier gelandet in San Francisco damals. Und ja, gestern war der 21. März, also exakt ein halbes Jahr. Und ja, und zwar war eine ganz lustige Party. Habe ich mal die Wohnung vom Kollegen gesehen. Ich habe betrunkene Leute mit Oculus Rift wird noch ein Ding werden. Also das irgendwie auf Social Media zu verbreiten.
Betrunkene. Ich habe heute ein schönes Video gesehen von so einer Frau, die war, weiß nicht, so 40, so ein Mama halt, ne? Mhm. Die dann mit so einer Oculus Rift, die dann irgendwie, keine Ahnung, so eine simulierte Parkattraktion, Schaukel da irgendwie also sich angeguckt. Das war so lustig, weil die halt die ganze Zeit so geschrien und so gelacht hat und so dabei. Das war so, war einfach so richtig sympathisch, die ist einfach total abgegangen. So. Das war echt.
Ich hab leider noch nie einen richtigen aufgehabt. Ich habe nur mal dieses Fake-Ding von Samsung aufgehabt. Also wo man ein Telefon reinsteckt. Das war ganz lustig, aber so die richtige.
Moment mal, du arbeitest bei Facebook,
ja, hast genau.
Noch keine Oculus Rift auf dem Kopf?
Ein Kollege von mir hat das Team gewechselt und ist jetzt bei Oculus. Also ich kenne da auch jemanden im Team, mindestens eine Person, wahrscheinlich mehr als eine, aber ich habe es trotzdem noch nicht geschafft, da mal hinzugehen und mir die Demo geben zu lassen.
Aber ganz ehrlich, Martha hat auch schon seit Ewigkeiten eine, ich habe es auch noch nicht geschafft, einfach mal vorbeizuschauen und mir das
anzuschauen. Es gibt wohl diese eine Demo, die sie halt immer wieder machen und Teil der Demo ist, dass du plötzlich auf der Spitze eines Hochhauses stehst. Und es ist wohl, du hast gar keine andere Wahl als, oh Gott, ich fall gleich runter, sich so hinzustellen. Das muss ja sehr beeindruckend sein. Aber gestern, das war so halt, weil er wirklich schon ein bisschen angetrunken war und du siehst halt diese Person wieder, diese Kopfbewegung also das ist, wie beschreibt man das am besten? Also, die, die Leute beobachten deutlich irgendwas, aber eben irgendwas, was ganz eindeutig nicht da ist. Und sie machen dabei sehr relativ übertriebene Kopfbewegungen. Und wenn sie betrunken sind, dann verlieren sie dabei noch ein bisschen das Gleichgewicht. Und
war das auch noch im Stehen oder was? Aber schlimm.
Und, so. Und das nächste große Ding, wenn dann Drunk People with Oculus Rift durch ist, dann sind Drunk People with Oculus Rift watching Drunk People with Oculus Rift.
Das werden tolle Tumblers, ich sehe das schon.
Ja, ich habe da eine Marktlücke entdeckt.
Ich würde schon mal die ganzen Tumblr-Namen sichern.
Genau.
Kannst du da schön abrocken. Ja, Oculus Rift, das muss man sich echt auch mal reinziehen. Also das will ich auch mal. Also ich kann mir echt vorstellen, dass da mittlerweile geht da echt einiges. Hast du das mit dieser Unreal Engine da, die sie da die jetzt veröffentlicht haben oder irgendwie so ein Talk dazu veröffentlicht haben? Die ist noch gar nicht veröffentlicht, aber die hatten da sozusagen so einen Ankündigungstalk, wo sie da so eine Welt nachgebaut. Also im Endeffekt sind sie nach Neuseeland gefahren und haben dort einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil dieser Landschaft dort damit abgebildet. Und zwar in einer unfassbaren Detailtreue, ja, und alles in Echtzeit simuliert mit so Millionen von tatsächlich autonom sich bewegenden Grashalmen und ganzen Bäume mit richtig einzeln simulierten Blättern und so weiter und so fort und die ganze Physik Engine und diese und dann auch noch so Rehe, die da halt wirklich mehr oder weniger als künstliche Intelligenzen da rumspringen und so, und das alles so in einer grafischen Detailgetreuigkeit und so, dass du wirklich fast denkst, das ist kurz vorm abgefilmt, ja. Und dann das Ganze so in Oculus Rift dann nochmal so, ey, das ist nicht mehr weit, bis wir komplett in diese Welt reinziehen können.
Bis wir das Ding einfach nicht mehr absetzen.
Genau, ja, also bis wir einfach sagen so, ja, dann machen wir halt, unseren Urlaub halt einfach per Oculus Rift, so, ja.
Ja, ist sowieso. Ich hab jetzt auch noch eine Drohne gekauft. Ich bin schwach geworden und habe mir so eine Bebop, Parrot Bebop gekauft. Es gab ja diese ganz bekannte Drohne, wie hieß die? AR-Drone.
Ey, genau, ja, ja.
Die so jeder hatte, und das ist quasi jetzt der Nachfolger davon. Also eher so eine Billigdrohne.
Vom gleichen Hersteller, oder
was? Ja, vom gleichen Hersteller auch.
Aber billiger, oder was?
Nee.
Weil die war ja gar nicht so teuer eigentlich.
Nee, also der Nachfolger. Also die ist halt wieder ein bisschen teurer jetzt, aber kann halt mehr. Also die AR-Drone, die kriegst du mittlerweile für $300 oder sowas. Oder 300 Euro dann dementsprechend wahrscheinlich. Was jetzt echt ja mal ziemlich günstig ist. Und diese Bebop, die kostet irgendwie $500. Dann gibt es auch noch so ein Controller-Gerät, das habe ich mir jetzt erstmal gespart. Das kostet dann nochmal $300. Also dass man so eine Fernsteuerung dafür hat. Und habe jetzt damit mal so ein bisschen rumgespielt. Ich wollte das so ein bisschen als hab gedacht, Selfie-Sticks sind blöd, wir brauchen Selfie-Drohnen. Und wollte das halt gerne so zu irgendwelchen Wanderungen mitnehmen, weißt du, weil wir wandern ja hier relativ viel. Und einfach, wenn man da ist, kann man so quasi von sich auf der Spitze des Berges noch ein schönes Foto machen oder sowas mit der Drohne halt. Und ja.
Das ist echt so. Kennst du dieses Spiel? Warte mal. Oh, was ist denn nochmal? Bioshock. Hast du Bioshock mal gespielt?
Nee, habe ich nicht.
Ganz lustig, da läuft man, das ist halt so eine der Optionen, dass man die so als Waffenoption, ne, so 3D-Shooter, so ein bisschen, aber mit komplexerer Story. Und in so einem Steampunk-Universum. Und eine der Sachen ist halt, dass du halt dir so eine Drohne nehmen kannst, die dann halt so eine bewaffnete Drohne ist mit einer eigenen autonomen künstlichen Intelligenz, und du kannst sagen, umprogrammieren, dass sie dir gehört. Und dann schwirrt sie halt die ganze Zeit bei dir so in deiner Nähe herum, ne, und greift halt irgendwelche Gegner an.
Okay.
Und sowas halt als so eine Selfie-Drohne, die halt die ganze Zeit nur mit dir mitkommt und sozusagen dich immer irgendwie aus irgendwelchen Angles halt so filmt bei dem, was du so tust, das ist schon echt sehr schäffig. Also aber sowas, also, oder beziehungsweise, dass halt überhaupt du eine so eine Drohne hast, die halt immer in deiner Gegend herumschwirrt und irgendwelche Dinge für dich auskundschaftet oder vielleicht sogar organisiert oder keine Ahnung was, ja, dir da irgendwelche Befehle geben kannst, irgendwelche Sachen zurufen, dann tut die irgendwas. Also das ist auch eine schöne Zukunftsvision, finde ich.
Ja, sind wir noch ein ganzes Stück weit weg. In erster Linie muss man jetzt erstmal dahin kriegen, dass sie nicht abstürzt. Also das ist schon nicht leicht, so ein Ding zu fliegen, muss man sagen. Aber Diana hat auch, wir sind irgendwie zum Strand runtergefahren, haben so am Wasser mal so ein bisschen gefilmt. Ich habe da mal so ein bisschen mit rumgespielt. War auch relativ windig, muss man sagen. Und das hat so gut ausgehalten. Da hatte ich ja so ein bisschen Schiss vor. Also ich bin am Anfang jetzt sowieso total schissig, weil ich meine, es kostet $500 das Ding und einen Windstoß und das ist weg. Also es ist ja schon echt Geld, was da drin steckt. Und ich habe das mal bei Facebook auf dem Campus ausprobiert und hatte die falsche WLAN-Frequenz ausgewählt, was dann dazu geführt hat, dass plötzlich die WLAN-Verbindung zwischen meinem iPhone, also du steuerst das Ding übers iPhone, dass die WLAN-Verbindung zwischen meinem iPhone und der Drohne abgebrochen war. Und dann hängt die da. Weißt du, dann hängt die da so in 3 Meter Höhe und macht nichts mehr.
Krass.
Fliegt einfach vor sich hin, so, wahrscheinlich so lange, bis der Akku leer ist.
Und du musst immer so lange warten und die dann abfangen oder was?
Naja, du kannst, ich habe dann die Verbindung, hat dann geklappt, die Verbindung wieder herzustellen. Ich weiß nicht. Also wenn man es dann nicht schafft, eine WLAN-Verbindung wieder herzustellen oder der Akku vom Telefon genau in dem Moment alle ist, dann hat man, also eigentlich wäre es wesentlich praktischer, wenn sie einfach wieder zu ihrem Ursprungsort, also das kann die auch, die hat eine Funktion, dass sie, komm mal einfach wieder zum Ursprungsort, wo du gestartet bist, wieder zurück. Und sowas. Also das geht theoretisch alles. Also es ist unfassbar, was das Ding ist. Es ist im Wesentlichen ein Android-Telefon mit Rotoren. Hat auch GPS drin und WLAN halt und eine ganz okaye Kamera. Kann aber die Kamera nicht so bewegen. Andere können ja dann auch die Kamera mit so einem kleinen Motor bewegen. Das kann die nicht. Sondern die hat so eine sehr weitwinklige Kamera und man kann sich dann quasi mal einen Ausschnitt auswählen. Bildqualität ist in Ordnung, ist nichts Tolles, aber ich würde sagen, reicht. Ja, es ist sehr lustig, dass jetzt. Ich werde weiter berichten, was ich da so erlebe. Aber so.
Also
so,
ich. Ja? Also ich finde, ich, so richtig interessant werden die, finde ich, nur erst, wenn die so richtig so eine autonome, so ein autonomes Herumfliegezeug machen. Also nicht komplett autonom, dass man denen halt schon irgendwie, also beziehungsweise so weit autonom, dass man ihnen halt tatsächlich nur noch abstrakte Befehle erteilt und sie dann irgendwelche Routinen mehr oder weniger alleine von alleine ausführen.
Das gib's doch zu, du willst eine Drohne nur haben, damit sie dir Burger holt.
Ja, unter anderem, ja. Also wir beibringen so, hey, dort und dort, also ne, also dass man nicht mehr so eine Drohne steuert, sondern dass man eben einer Drohne sagt, okay, an Platz X ist X hole mir dort so und so das und das. Ja, und dann hat es halt ihre eigenen Prozeduren, um das dann zu tun und dahin zu fliegen und Sachen zu tun und dann wieder zurückzukommen und so.
Ja, das ist, also bis dahin ist noch ein weiter Weg, aber schon allein jetzt hier so für dieses, also diese Drohne wurde halt so ein bisschen auch vermarktet als Fotografiedrohne, weil sie halt eine relativ gute Kamera hat und sowas. Und selbst dafür ist, also die Steuerung ist, wie gesagt, relativ kompliziert. Und du machst ja vor allen Dingen auch immer alles aus der Perspektive der Drohne. Also wenn du sagst, komm vorwärts, dann ist nie aus deiner Perspektive das vorwärts, sondern immer aus der Perspektive der Drohne, die eventuell relativ klein ist und du erkennst sie kaum da oben und sowas. Das macht es alles relativ kompliziert, die zu fliegen. Und gerade wenn man einfach nur sowas Simples machen will, wie bestimmtes Motiv sozusagen anvisieren, ist das erstaunlich kompliziert mit so einem kleinen Ding. Und das kann, das da gibt, also da ist noch viel Raum für massives Improvement. Aber mal gucken, vielleicht baue ich da jetzt was für Instagram mit. Selfie-Drohnen für Instagram oder so. Wäre ja lustig, wäre ein schönes Projekt.
Genau, hier, ich habe hier gerade das Video gefunden von dieser Unreal Engine 4.
Ah, ich habe da so ein Video gesehen, wo jemand was selber, also wo sie.
Du machst das mal im Chat.
Wo sie so einen Film gemacht haben, quasi. So einen Kurzfilm, der kommt, der aber komplett.
Genau.
Ah, der ist das.
Kurzfilm, das ist der, genau. Und da zeigen sie halt das Making-of davon und das ist einfach total durch.
Okay, ich habe nur den
Film selbst gesehen. Ja.
Ja, also das war echt sehr, sehr beeindruckend, der Film selber schon. Also es war so. Also der war komplett in Echtzeit gerendert und der stand so irgendwie auch durchaus den nicht allerersten Pixar-Filmen in nichts nach. Also wirklich, das war im Gegenteil, der war deutlich vorne. Und das ist lustig, ich habe mal neulich Toy Story gesehen.
Ja, das ist so krass, ne?
es sieht einfach so fake, also es sieht so billig Computerspiel aus, das ist wirklich krass.
Und ich meine, das war der erste abendfüllende Film, der so entstanden ist.
Ne? Das ist halt auch, ja.
Das ist halt schon echt. Das ist halt so ein historischer Meilenstein, der dann halt nicht so gut gealtert ist, ne? Was dann natürlich in der Natur der Sache liegt. Ne?
Computersachen altern nie gut. Das ist immer, ja? Das ist immer das Problem dabei.
Ja, also das ist die Sache. Man muss dann, die Kunst ist dann natürlich einfach die Fähigkeiten richtig einzuschätzen und dann halt tatsächlich die Technik nur so weit herauszuholen, wie man es auch tatsächlich kann, ne? Und sich da nicht zu überschätzen. Also im Endeffekt ist die Kunst halt sich nicht zu überschätzen oder die aktuelle Technik nicht zu überschätzen. Und das natürlich tut man das immer zweifelsfrei, weil man sich natürlich hohe Ziele steckt, ne? Aber zum Beispiel, wenn du dir da so Jurassic Park anguckst oder Terminator 2, finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm gealtert. Also ich finde das.
Jurassic Park, den kann man sich auch noch gut angucken, ja.
Genau, und hier, wir haben ja diese Rechner da, diese Silicon Graphics, mit denen sie damals den Scheiß gemacht haben, ne?
SGI, also,
genau, also die Silicon Graphics Rechner, das sind ja auch echt geile Boliden hier. Mark sammelt die und die stehen jetzt bei uns im Büro. Wir haben jetzt schon zwei Stück davon, also es sind richtig dicke Dinger, die so richtig, richtig schwer sind, so, ja. Also.
Okay. Ja,
die sind das waren ja
Monster damals gewesen.
Supercomputer,
genau. Ja. Ja, das waren geile Kisten. Ich habe niemals an einer sitzen dürfen, die waren Hammer. Das stimmt. Ja. Wollen wir mal zum ersten Thema kommen auf unserer Liste?
Haben wir eine Liste?
Oh, achso, ich hab eine Liste, ich habe mitgeschrieben, als wir vorhin kurz Themen gesprochen haben.
Okay,
gut. Ganz oben steht die Apple Watch.
Apple Watch.
Die Apple
Watch. Ja. Beziehungsweise ja, können wir drüber reden.
Wollen wir drüber. Also ich war sehr lustig. Ich kam zur Präsentation, als wir das Ganze geguckt haben, war ich am Vortag in Santa Barbara, was ja ein bisschen südlich ist, und bin dann relativ einen Stiefel gefahren, erstmal so zu einem Motel auf halber Strecke oder etwas mehr als halber Strecke, und musste dann am nächsten Morgen nochmal 2 Stunden ins Büro fahren. Also ich bin um 8 im Motel losgefahren und bin im Büro angekommen, Stream angemacht und angefangen Kino zu gucken, was echt ein sehr, sehr anderes Kino-Watch-Verhalten ist als früher. Das habe ich auch so mit den ganzen Kollegen aus vielen Ländern, die so aus Bootcamp habe ich das gemacht. Da waren halt ein paar Europäer, die so, für uns war immer Kino-Watchen, ist ja immer so 18 Uhr, 19 Uhr abends. Du hast in dem Dreh.
Schön beim Bierchen.
Dann halt irgendwie die Inder, die das nachts um 3 dann, die alle immer lange wach geblieben sind, um dann auch die Kino zu gucken und so. Und jetzt plötzlich Keynote-Watchen um 10 Uhr morgens. Das ist doch noch ein bisschen eine Umstellung. Insbesondere, weil man.
California, you're doing it wrong.
Ja, aber echt. Insbesondere, weil man sich nicht mehr so. Vorher war es halt so, in Deutschland so, klar, der Tag ist gelaufen. Und danach kannst du halt noch anfangen, auf irgendwelchen Blogs noch so alle Details, die du verpasst hast und so nachzulesen und sowas. Und jetzt ist halt Keynote vorbei. Naja, eigentlich hätte ich schon 2 Stunden arbeiten müssen. Naja, okay, mache ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Also du bist danach so halt voll im ist halt ja noch Arbeitstag, ein ganzer Arbeitstag danach. Und das macht's halt so ein bisschen, nimmt dem Ganzen so den Zauber, falls es den jemals hat.
Ja, also diese Kalifornier, ey, ne, das ist halt, die können echt nichts so, ne, also nicht mal Keynote gucken.
Hammer. Ja, das kriegen wir echt nichts auf die Reihe. Dabei haben wir es doch
nichts auf die Reihe.
Dabei wurde es doch hier erfunden.
Was? Quatsch.
Die Apple Keynote, ich glaube, die wurde hier erfunden.
Ey, nein. Die hätten das da sonst um 18 Uhr.
Ach so.
Das ist alles eine deutsche Erfindung.
Genau, in Wirklichkeit.
Genau.
Und als es dann zu viel wurde, hat das Steve Jobs vergiftet. Ja.
Was sagst du denn jetzt? Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt zu der Apple Watch keine Meinung. Also keine Meinung, die etwas, die irgendwie besonders wäre. Also ich werde es mir nicht kaufen. So, yeah. Das ist einfach nicht mein Ding. Es ist so, ich habe mir auch noch zum Beispiel noch kein iPad gekauft, weil ich keine Wendigkeit dafür gesehen habe, und ähnlich wird es mir wahrscheinlich mit der Apple Watch gehen. Und das ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es anderen ganz anders geht, dass sie ja das total toll finden, und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Erfolg wird, zumindest kommerziell. Die brauchen ja nicht viele von den britischen Uhren zu kaufen, um einen signifikanten Betrag anzunehmen.
Ja, das ist schön formuliert.
Und das ist deswegen finde ich diese ganzen Unkenrufe, die finde ich halt auch wieder total peinlich.
Das finde ich so. Auch das Lustige, also, ja. Das finde ich eigentlich das spannendere Phänomen als die Uhr selber.
Ja, also es ist halt wie immer, ne? Alle sagen so, oh, Apple, du hast es total verkackt, und dann ein Jahr später erzählt Apple wieder, wie viele Milliarden sie da eingenommen haben und wie erfolgreich das war, und alle so, ja.
Aber okay. War nicht so erfolgreich wie das iPhone.
Ja, okay. Genau, irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wird es ja auch kein Erfolg. Ich ja, kann auch sein. Also, aber ich finde das immer irgendwie so ein bisschen albern, das immer so. Naja.
Na, ich find's sehr lustig, so dieses Verhalten. Ich habe so ein bisschen, hab mir lange darüber Gedanken gemacht, dass ja auch gerade viele von den Fanboys so aufgeschrien haben, die es quasi die Welt nicht mehr verstehen. Also so erstmal ein beliebtes Argument ist ja so dieses, naja, man kriegt doch schon eine Smartwatch von LG für $300, warum soll ich mir denn dafür eine für 17.000 kaufen? Das ist, würde ich sagen, etwa so tauglich wie das Argument, ich krieg doch einen Dacia für 6.000 €, warum soll ich mir denn für 100.000 € einen Porsche kaufen? Das ist... Ja, theoretisch kommt ihr mit beiden von A nach B, aber es sind verschiedene Welten, und das eine ist halt ein Statussymbol und das andere nicht. Und ich verstehe Statussymbole auch nur begrenzt, aber so zu tun, als ob es sie nicht gäbe, ist einfach albern. Also das ist, natürlich wird es Leute geben, die bereit problemlos 10.000, 20.000 mehr für so eine Uhr ausgeben. Das ist doch gar keine Frage. Ob es genug sein werden, das ist die Frage. Und ich finde die ganze Strategie, die Apple da fährt, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil, also ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Google Glass, hier mit dieser Brille, die hatten. Die war ja, glaube ich, mal endgültig als gescheitert bezeichnen könnten. Und ich vergleiche das mal insofern, das war von beiden Firmen, von sowohl Google als auch Apple, war es der Vorstoß in diesem Bereich Wearables und halt in eine komplett neue Produktkategorie. Und Google hat sich halt entschieden auf eine sehr googelige Art, okay, wenn wir Wearable machen, dann machen wir das Display dahin, wo der Mensch das die ganze Zeit sieht. Und diese ganzen Sachen. Wohingegen bei Apple halt so der Ansatz war, nein, wir nehmen erstmal was schon da ist, bla bla bla, und wir nehmen was den Leuten vertraut ist und verbessern es einfach bloß. Also insofern finde ich, ergibt sich das eigentlich ganz gut, dass man da Apple und Google doch irgendwie, also ich finde die durchaus sehr gut vergleichbar, fast besser vergleichbar.
Das ist interessant. Also Google hätte dann so ein bisschen, genau, so ein bisschen, Google hat so diesen ingenieursgetriebenen Ansatz, so ja, was macht am meisten Sinn? Also das heißt, wo kann ich am besten Informationen zu mir nehmen? Wo ist auch eine Kamera am sinnvollsten? Und das ist natürlich alles im Gesicht, ja? Also, weil du kannst halt deine First-Person-View sozusagen aufnehmen, du kannst halt irgendwie deine Informationen sofort ohne seamlessly sozusagen abrufen und lesen. Und das macht natürlich so aus so einem reinen Ingenieursfragestellung heraus total Sinn, ja. Aber es ist natürlich kulturell total aus der Rolle gefallen, ne? Und das ist ja der Grund, warum das auch so gescheitert ist und warum sich alle so aufgeregt haben, weil natürlich so etwas die Gewohnheiten der Menschen halt komplett durch den Wind gebracht hat. Plötzlich gucke ich jemanden an und der richtet eine Kamera damit auf mich, so, ja.
Genau.
Und das ist etwas, wo Google Leute halt einfach nicht hindenken, so. Und Apple denkt halt immer so von der Kultur her, so. Die denken immer sozusagen, was gibt es schon, ne? Was existiert bereits? Wo kann man anknüpfen? Wo gibt es vielleicht und worauf müssen wir auch Acht geben, ne? Also solche Sachen wie Statussymbole und Ästhetik und solche Geschichten, die natürlich bei Wearables eine viel, viel größere Rolle spielen, weil natürlich ich mich damit schmücke, weil ich das an meinen Körper tue, weil ich damit rumlaufe und repräsentiere. Ja?
Weil das Teil meiner Identität ist.
Genau, es wird Teil meiner Identität. Das ist etwas, wovon Apple dann halt sozusagen echt gut ist, da von dort aus zu denken und nicht von dem Ingenieursansatz zu denken, sondern von dem kulturellen Identitätsstiftenden heraus. Ja, und das ist etwas, was Google echt total verkackt hat bei dieser Brille.
Naja, Google hat eigentlich noch was anderes viel, viel schlimmer verkackt bei der Brille. Und das ist nämlich die Vermarktungsstrategie. Und da sieht man jetzt einfach, finde ich, dass Apple doch viel, viel ganz weit vorne ist. Also Google hat ja am Anfang, konntest diese Brille, konntest du vorbestellen für $1,500, was jetzt für so ein Gadget schon mal echt Asche ist. Also du wusstest, wenn du jemanden mit so einem Ding auf der Straße gesehen hast, wow, der hat echt mal Asche. Und zwar nicht auf die positive Art. Das zweite Thema ist, dass sie halt nicht genügend Geräte hatten, sondern halt, dass du diese Warteliste und dass das so ein hyper-elitäres Ding war, ob du da überhaupt rankommst oder nicht. Und damit hatte diese Google Glass einmal ihren Schlag einfach weg. Weil du hier habe ich nie eine gesehen, also ich bin nach dem Hype gekommen, aber hier hat das ja dann richtig regelrecht Aggressionen bei den Menschen ausgelöst. Und natürlich, wenn du dann plötzlich, wenn die dann irgendwann regulär in den Handel kommen würde, diese Brille, und sie hat dieses Image von wegen, kaufen sich nur hyperreiche, elitäre Arschlöcher, würdest du dir dann noch eine kaufen? Ja oder nein? Selbst wenn du sie vielleicht gerne haben wollen würdest. Und also ich habe jemanden, mit dem ich im Bootcamp war, der hat von Google eine geschenkt bekommen. Der war 18 und ich habe ihn gefragt, ja, warum hast du die jemals aufgesetzt? Er so, ich bin doch nicht irre. Also wirklich so.
Zu Hause vielleicht mal.
Nee, der hat die
zum unterm Sofa gucken.
Das Ding war für ihn komplett tot. Einfach weil Google es halt bei der Vermarktung schlecht gemacht hat. Und da finde ich, ist die Uhr jetzt ganz anders aufgestellt. Erstens, sie ist von der ersten Sekunde an Massenprodukt. $400 ist viel Geld, aber ist jetzt auch nicht so, also es gibt relativ viele Leute, die sagen können, ach, das Geld nehme ich mal in die Hand. Und das ist es mir wert. Und für eine Uhr sowieso. Aber auf der anderen Seite haben sie es eben krass genug gemacht, dass es auch eine Version dieser Uhr gibt. Also du ist nicht so wie bei so einem iPod, wo dann irgendwie jeder einen hatte, sondern das ist eben dann auch sozusagen für den reichen Scheich oder für den reichen Hip-Hopper oder wer auch immer, oder den reichen Venture-Kapital, bla bla bla, haben dann immer noch ihre Arschloch-Variante der Uhr, nämlich die in Gold, die einfach scheiße viel Geld kostet und diese dann irgendwelche Kameras halten können. Und also du hast gleichzeitig ist das Massenmarktpotenzial gegeben, aber im selben Atemzug gibt's auch die totale Elite-Variante davon. Und das finde ich sehr spannend. Und also
eine ziemlich breit angelegte Strategie auch.
Genau, also, sehr breit angelegt. Also klingt so jetzt für mich erstmal auf Anhieb wesentlich erfolgsversprechender als die Google-Variante, die sie da hatten. Und wir werden sehen, wie es nachher läuft.
Aber kurz zu deiner Argumentation. Ich habe damals schon einen Text geschrieben, der nennt sich Giftige Early Adapter. Da ging es auch um Google Glass, kommt glaube ich auch drin vor. Ja, ah, doch, ja.
Ja.
Ja, doch. Google Glass kommt auch drin vor. Also wo es so ein bisschen um App.net und warum das gescheitert ist und Google Plus und auch Google Glass sozusagen. Ja? Also dass du halt, wenn du diese Early Adapter, diese typischen Early Adapter, so die mittelalten Nerds,
jetzt ja,
mittlerweile, genau, wir halt, beziehungsweise bei Google Glass auch noch mit halt, wie du schön sagst, irgendwie mit dicke Asche sozusagen, ja. Wenn man die halt immer sozusagen triggert als erste Early Adapter, dann schafft man halt schon irgendwie so ein Klima, dass dann halt dein Produkt so konnotiert ist halt mit diesen Personen und so verbunden ist mit diesen Personen. Das ist bei Google Glass, glaube ich, ganz stark gewesen, dass halt dann halt ein bestimmter Schlag Mensch, der dann halt auch mittlerweile so ein bisschen an Popularität verloren hat, nämlich der weiße Silicon Valley Hipster-Nerd, Techno-Nerd, dass der halt auch einfach uncool ist. So. Und dann hast du dann halt dein Produkt mit diesen, vor allem und nur ausschließlich mit diesen Leuten in Verbindung gebracht und dann will das, dann gucken die Leute diese Bilder und sagen so, nee, das bin ich nicht. Ja. Und das will ich auch nicht sein.
Genau.
Und und deshalb, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du so ein Produkt machst, dass du halt auch irgendwie guckst, dass du eben genau diese Early Adapter, diese typischen Early Adapter vielleicht auch gar nicht so triggerst, ja, sondern dass du die vielleicht, also
wenn das stimmt,
zu Apple Watch, ja, hatte ich auch irgendwie geschrieben, ja. Liebe Industrie, wenn ihr erfolgreiche Produkte machen wollt, dann fragt die Nerds, was sie haben wollen, und dann macht das Gegenteil.
Ja, das Gegenteil ist jetzt vielleicht, also ich meine, das ist natürlich schön pointiert und sowas.
Aber ein bisschen polemisch, ja.
Ja, aber aber die Richtung stimmt schon. Und ich meine, das muss man ja sagen. Apple schafft es ja immer, Geräte zu bauen, von denen jeder ernstmeinende Nerd sagt, ja, gab's doch schon lange, habe ich hier schon lange, gibt's auch für einen halben Preis in Plastik und ach ja, wem ist dann das nicht egal? Und ihre Produkte schlagen dementsprechend ein. Also wirklich jedes Produkt von Apple wird ja immer so angenommen wie, ja, da ist ja nun wirklich nichts Neues dran, bis sie dann wieder so und so viele Milliarden davon verkaufen. Und jetzt gibt's ja dieses neue, ist ja angekündigt, ich glaube, das gibt's noch nicht, dieses neue Samsung Galaxy S6, also die sechste Generation des Samsung-Telefons. Und das ist ja auch das erste Mal so total gegen die Nerds gewandt. Also es ist halt ein relativ schönes Telefon oder ein sehr schönes Telefon. Aber eben die ganzen Qualitätsmerkmale, die Samsung-Fanboys alle Jahre immer hochgehalten haben, nämlich, dass man eine SD-Card auswechseln kann und dass man den Akku auswechseln kann, haben sie halt alle eingespart bei der Gelegenheit, weil geht halt nicht mit einem schönen Gehäuse zusammen. Ja. Und wird sicherlich dazu führen, dass jetzt Samsung wieder einige mehr Geräte davon verkauft, als sie vorher verkauft haben.
Ja, das ist schon irgendwie ganz interessant. Also ich glaube, das ist natürlich auch nicht ewig skalierbar, also dass halt irgendwann irgendwann wieder solche, sag ich mal, nominellen Leistungsmerkmale wieder in den Vordergrund treten. Aber momentan, auch gerade jetzt in dieser momentanen Entwicklung der Industrie, was Smartphones angeht, was Rechner angeht, was auch diese Apple Watches angeht, da sind halt eben genau diese ganzen, sag ich mal, harten Merkmale, wie schnell ist der Prozessor, der da drin läuft, wie viel Speicher hat das, ob man den Akku austauschen kann und dies und jenes. Das tritt halt alles zurück, weil es halt alles gut genug ist.
Ja, genau.
Also das ist halt einfach auf so einem Level, wo es alles gut genug ist. Und dann kommen dann halt ganz andere Faktoren ins Spiel. Nämlich dann ist die Frage, wie integriert sich das in meinen Lifestyle? Wie integriert sich das auch in meinen allgemeinen Style? Und wo es man es trägt, natürlich auch in den Klamottenstyle und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, für die muss man halt einfach sagen, Nerds einfach nicht so das Gefühl für haben, weil die sagen halt einfach, wieso, funktioniert doch.
Wo Nerds stolz drauf sind, dafür kein Gefühl haben.
Und dann halt auch stolz drauf sind und dann halt glauben halt irgendwie, mit ihrer Prognosefähigkeit dann natürlich auch komplett mal auf dem Bauch landen. Ne?
Ja, genau. Also ich sympathisiere ja durchaus damit. Ist ja nicht so, dass ich mich davon total abgrenze. Und wie gesagt, mir ist so dieses
Status-Wohldenke
und sowas, die ist mir auch nicht so nah. Aber man muss doch anerkennen, dass es das andere auch gibt und dass es offensichtlich nicht am Verschwinden ist, sondern eher wichtiger wird. Aber das ist halt sowas, was ich jetzt, dass gerade die Apple-Fanboys, dass die sich jetzt doch größtenteils immer mehr vor den Bauch, immer mehr getreten fühlen. Und die auch so dieses, dass Apple ist eben lang, also ich meine, früher, wenn du halbwegs technisch computerinteressierte Person warst, dann hast du halt einfach jedes Apple-Produkt konntest du dir kaufen und hast es dir vielleicht sogar gekauft, weil es irgendwie rechtfertigbar war als oder jede Kategorie, als braucht man. Also ein MacBook, ein Computer braucht man halt. Vielleicht braucht man auch noch einen Desktop. Ein iPod ist halt praktisch zu Musik hören. Ist ja auch wirklich ein praktisches Gerät. Und plötzlich ist Apple sozusagen, und ich glaube, das ist jetzt das, wo viele glauben, dass es diese plötzliche Entfernung von den gefühlten Idealen geben würde, ist so dieses, jetzt kommt da so ein totales Lifestyle-Produkt, was auch noch unbezahlbar teuer ist, zumindest in einer Variante. Und das finde ich sehr lustig, weil in dem Zusammenhang dann immer gerne gesagt wird, also ich weiß nicht, wie oft ich in dem Zusammenhang der Uhr gehört habe, so nach dem Motto, mit Steve wäre das nie passiert. Ja. Also wenn Steve noch gelebt hätte. Das ist genau der Prozess, der von Steve Jobs eingeleitet worden ist. Also Steve Jobs hat damals das Computer aus Apple Computer gestrichen, hat nämlich aus Apple Computer, also aus der Computerfirma, eine allgemeine Firma gemacht. Und Steve Jobs hat immer gesagt, in irgendwelchen Interviews, dass Sony sein Vorbild ist. Und Sony ist jetzt nicht unbedingt eine Hardcore ins Fleisch Computerfirma, sondern Sony ist eine Unterhaltungselektronikfirma, die alle möglichen Geräte herstellt, die in erster Linie damals in ihrer Zeit halt einfach sehr schön waren und sehr praktisch und darum sehr erfolgreich. Und ich würde sagen, diese Uhr, ich weiß nicht, ob die unter Steve Jobs genauso aus bla bla bla, Steve Jobs ist tot, insofern ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu der Strategie, die Apple mit iPod, iPad, iPhone auch sicherlich, aber nicht ganz so, Apple TV etc. gestartet hat. Also es ist halt ein weiterer Schritt in den Unterhaltungselektronikbereich und macht total Sinn. Also passt, ich sehe da überhaupt keinen Bruch. Aber das ist halt so dieses, man hat halt so dieses Gefühl, früher war es doch anders, früher war es doch meine Firma, früher war es doch meine Band. Und jetzt sind sie plötzlich Mainstream. Und das sehe ich da so ganz, ganz, ganz deutlich durchschimmern. Was ja auch stimmt.
Einen Einwand, den lasse ich gelten und weiß auch noch nicht, wie Apple das löst, ist halt natürlich, dass im Gegensatz zu den anderen teuren Uhren, also das ist halt, das Uhrensegment ist ja schon immer in so Wahnsinnsbereiche, ne? Also so eine Breitling-Uhr kriegst du ja auch für 100.000 oder so ein Scheiß, ja. Aber dass natürlich dieser klassische Uhrenbereich sich auf handgemachte Feinmechanik sozusagen, ja, im Endeffekt, das ist ja so der Markt. Es geht ja um die Faszination an handgemachter Feinmechanik und was so an Mechanik möglich ist, ja. Und das ist natürlich, da hast du ganz andere Verschleißzeiten, vor allem hast du da ganz andere, ich sag mal so, Entwicklungszyklen. Die letzte große Feinmechanik-Innovation ist dann, glaube ich, auch schon irgendwie 100 Jahre her.
Und glaube ich nicht, das heißt, sagen, aber ja.
Jedenfalls so viel hat sich da nicht getan, so grundlegend technisch, ja. Und das heißt mit anderen Worten, so eine Uhr kannst du halt auch noch in 100 Jahren ist die immer noch cool.
Ja. Yeah.
Vielleicht und wahrscheinlich ihrem Wert sogar noch viel mehr gestiegen, weil diese Feinmechanik dann natürlich immer noch ihre Gültigkeit hat auf der einen Seite und dann auch noch funktioniert. Bei der Apple Watch ist es natürlich so, dass der Prozessor dort halt im nächsten Moore's Law-Zyklus dann halt irgendwie obsolet ist.
Ja.
Oder zumindest die nächsten 2-3 Moore's Law-Zyklen wird er dann irgendwann obsolet und nicht mehr cool. Software-Updates, das muss man sehen, wie lange Apple das provided irgendwie für die jeweiligen Versionen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch noch die Sache, dass dann halt die Batterien irgendwann alle sind und dann musst du dann irgendwie tauschen. So, ne? Aber das kriegt man vielleicht zur Not noch hin. Aber auf jeden Fall gibt halt diverse Faktoren, die eben, sag ich mal, zumindest diese Zeitlosigkeit, die so eine Uhr in diesem Hochpreismodell eigentlich hat, ja,
yeah.
dass das halt zumindest dieser Faktor spielt dann bei der Apple Watch, kann ja gar nicht so eine Rolle spielen.
Das stimmt. Ich glaube erstens, dass Apple sich bei der Vermarktung nicht auf die Mechanik-Uhren-Nerds jetzt konzentrieren wird. Also ich glaube nicht, dass sie eine Nerd-Gruppe losgeworden sind, um die nächste sich ranzusuchen, sondern sie werden die Leute suchen, die das, also für die teure Uhr, die das als Statussymbol haben wollen. Vielleicht für die billige Uhr auch. Und ich glaube, wer einfach, also es gibt Leute, die kaufen sich irgendwie eine 30.000 Euro Breitling-Uhr, weil sie so, weil sie die Mechanik so geil finden oder eine Glashütte oder weiß der Teufel was für eine. Und es gibt Leute, die kaufen sich eine 30.000 Euro Breitling-Uhr, weil sie
dicker Klunker an der Hand,
weil sie das Geld dafür haben und jedem zeigen wollen, dass sie das Geld dafür haben. Und ich glaube, Apple zielt eher auf letztere Gruppe, denen das mit der Mechanik eigentlich total Schnulle ist. Und mit der Ewigkeit sozusagen, dass die Leute also dann
eher die russischen Oligarchen.
Ja. Nein, das sind ja nicht nur die russischen Oligarchen. Also wir haben bei uns im Team, also Wetten wurden nicht abgeschlossen, aber es gab so, naja, mal gucken, wer hier auf dem Campus als erstes die Golduhr trägt. Also es sind ja, ich habe gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten und der hat erzählt, dass ein Freund von ihm wollte sich in San Francisco eine Wohnung kaufen, weil hat sein Startup verkauft und relativ gut verdient dabei und wollte sich eine Wohnung kaufen und war eine Woche zu spät, weil eine Woche nach dem Twitter-IPO, also nachdem Twitter an die Börse gegangen ist, hat er halt probiert, hat er angefangen, nach einer Wohnung zu suchen, was dazu geführt hat, dass San Francisco gerade überschwemmt war mit Neumillionären, und dadurch die Preise erstmal massiv angestiegen sind. Also das ist so die Dimension, um die das hier geht. Hier gibt es sehr, sehr viele sehr arme Menschen, aber es gibt sehr, sehr viele sehr reiche Menschen, für die eine Investition von $10.000 in eine Uhr nicht wirklich eine Rolle spielt. Wir haben es mit Leuten zu tun, die einen zweiten Tesla haben, falls der erste alle ist und sowas. Also das ist, das ist, also das sind nicht nur russische Oligarchen, das sind nicht nur irgendwelche
und Silicon Valley Hullis.
Und ja, also das sind durchaus auch andere Leute. Also es ist, ich bin da, also ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ich werde mir eine kaufen, weil allein schon, weil ich in dem Bereich tätig bin. Und wir haben ja auch.
Die kleine Variante, oder?
Nee, die $17,000. Nee, klar. Also ich werde mir, also mal gucken. Ich werde es mir angucken im Store und ich im Augenblick sage ich, ja, ich hole mir einfach das billige Alu-Modell. Und vielleicht sage ich ja dann im Store noch, ach, vielleicht soll es doch die Steel sein, aber mal gucken. Glaube ich eher nicht. Also, aber ja, ich werde mir die eher kleine holen. Wir sind ja auch, Instagram ist ja auch in der Keynote drin gewesen.
Ja.
Wir haben das, wir sind da vorgestellt worden und hier ein Kollege von mir hat sogar geschafft, seinen Usernamen ins Bild zu bringen.
Echt? Okay, super. Ja. Das ist ja geil. Ja, ja, hier und Rules the Game ist auch drin gewesen.
Genau. Wow, ja, das war, also die sind ja, die waren ja irgendwie, ich habe die ja noch ein paar Tage vorher so über einen Campus geführt. Und also da war
Map
die,
und so?
Ja, Map und zeitweise. Und ja, und was, warum ist denn euer Hotel in Cupertino? Oh, wegen dieser Spielekonferenz da. Und dann kriegten sie irgendwas so raus, dass sie offensichtlich auch mal und waren halt, also ich meine, irgendwie hatte ich so das Gefühl, Moment mal, die sind doch hier nicht nur wegen, also das hat doch auch noch andere Gründe, dass die hier sind, aber die haben wirklich kein Wort gesagt. Nicht ein, also das war, ja, naja. Also würde ja gern sagen, ich habe es vorher schon gewusst, aber hatte ich wirklich nicht. Ja. Ja, also ich werde mir eine kaufen, einfach weil ich in dem Bereich weiter vorne bleiben möchte und weil ich glaube, dass ein neues User-Interface-Paradigma ist und weil ich glaube, dass es wirklich potenziell ein Bereich ist, in dem es eine Menge neuer Apps geben wird und eine Menge neuer Anwendungen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Und die uns dann in 2-3 Jahren ganz natürlich erscheinen werden. Und ich habe so dieses Gefühl, also dass das Potenzial, so, also das ist mein Mantra ist, welchen Bereich Computer auch immer berührt haben sozusagen, also wo Computer auch immer reingegangen sind, er ist explodiert. Also PC-Bereich, oh ja, was kann man denn damit machen, außer vielleicht Rezepte sammeln und bumm, explodiert. Hat eine Weile gedauert. Smartphones, ja, woher braucht denn so, bumm, explodiert. Und ich glaube, dass das Unterhaltungselektronik, In-Car-Entertainment und sowas, also im Auto ist ja auch ein ganz eigener Bereich und sowas. Und ich sehe nicht, warum das bei einer Armbanduhr nicht dasselbe sein sollte. Und darum ist das eine Wette, die ich erstmal bereit bin einzugehen und dafür ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch tatsächlich jetzt nicht so irre viel. Und das nächste ist, ja, also das ist, ich glaube schon, dass das durch. Jetzt habe ich vergessen, was das nächste ist, was ich sagen wollte. Naja, wird mir vielleicht später wieder einfallen.
Ja, also ich werde mir das nicht kaufen, aber ich bin ganz gespannt und schaue mir das an. Ich sitze stattdessen jetzt in so einem Büro voller Smart Things.
Smart Things? Was sind denn Smart Things? Ja.
Smart Things.
Also das sind die smarter als du?
Die outsmarten mich jeden Tag so heavy. Das sind so Internet of Things Dinger, also so Sensoren, die so zum Beispiel an den Türen und an den Fenstern sind und so.
Ah, okay.
Wie Beschleunigung, Temperatur und vor allem auch so Schwankungen registrieren und Bewegungen und so weiter.
Temperatur schwankt? Wo lebt ihr denn?
Ja, nee. Ja, wenn die Tür offen steht zum Beispiel. Ne?
Ja,
also die ach, mir sagen,
dann wird's warm, wenn die Tür nach draußen offen steht. Ja, das kenne ich.
Genau. Und die sagen dann immer, ob die Tür zu ist und nicht, ne?
Okay.
Und wir haben da so Kameras hier, so auch so eine Dropcam und dies und jenes. Und ich habe ja auf dem Telefon jetzt diese SmartThings App. Und jedenfalls dort drin habe ich dann eine Übersicht über die ganzen Dinge, die da passieren und die da passieren können. Ich kann zum Beispiel das Licht jetzt hier dimmen.
Oh, cool.
Mit dieser App und so. Es ist auch irgendwie ganz spannend, dieses ganze Internet of Things Ding, so, das gerade hier sozusagen meinen Arbeitsplatz kolonialisiert hat. Ne? Lässt mich auch noch ein bisschen über Überwachung nachdenken. Denn ich muss mal sagen, also ich werde hier von zwei Kameras die ganze Zeit gefilmt. Das wird dann irgendwie auf einen Server zwischengespeichert. Und auf amerikanischen Servern.
Auf amerikanischen Servern auch noch?
Ja, auf amerikanischen Servern.
Da werden die Pixel ja extra durchleuchtet.
Genau, die werden dreimal durchleuchtet und ihrer Rechte beraubt.
Oh! Meine Pixel.
Meine Daten. Müssen da auch dann irgendwie auf einer Galeere schuften. Das ist ganz schlimm. Na, jedenfalls, das ist auch dieses ganze Smart Things-Ding, das geht dann halt alles über so einen Hub, ne, den man halt sozusagen, über den man das alles fernsteuert und der einem sozusagen das Reporting gibt. Das ist irgendwie ganz abgefahren und das, genau, und natürlich wird registriert, wenn mein Telefon sich hier einbucht oder beziehungsweise von Mark, dann kriege ich eine Notification, Marks iPhone ist gerade im Büro, so, ja, kriege ich dann die Notification, der ja gerade drin ist. Und so, ist ganz, ganz cool eigentlich. Hm. Abgefahren, was sich damit alles machen lässt.
Also ich liebäugle ja auch schon seit Jahren mit dieser Technologie, aber ich finde sie, gerade weil man jedes Mal das Telefon aus der Tasche holen muss, um sie ein- und auszuschalten und sowas, das finde ich halt einen sehr, sehr nervigen Teil davon. Also ich glaube, dass in dem Bereich könnte so eine Uhr echt Veränderungen bringen. Aber so richtig, mir fehlt da auch noch so die einfache Integration, muss ich sagen. Also so dieses, ich glaube, das ist im Augenblick doch alles ein ziemliches Rumgefrickel, dass das vernünftig funktioniert.
Also der Grund, warum wir es gemacht haben, ist natürlich, dass wir halt ein Erdgeschossbüro direkt an der Straße in Neukölln haben.
Und dass da relativ oft eingebrochen wird.
Genau, also in dem Vordings wurde halt häufig eingebrochen. Und wir haben halt zumindest mitbekommen, dass wir ausgekundschaftet wurden. Also es wurden zum Beispiel die Rollläden hochgezogen, um dann halt zu gucken, was steht da drin und ob man da reinkommt und dies und jenes. Also es war halt relativ offensichtlich, dass da halt Leute nachts vorbeikommen und gucken, ob das hier so ein interessantes Objekt ist. Hm. Wir sind aber auch so, dass wir halt eigentlich nichts hier drin lassen. Also wir haben unsere Laptops, die nehmen wir jeden Tag irgendwie mit wieder nach Hause. Und so an Hardware steht jetzt hier nichts Tolles. Also sie könnten jetzt die Silicon Graphics raustragen. Die sind scheiße schwer.
Und nichts wert, aber das wissen sie ja nicht.
Und nichts wert und so, aber ja.
Das ist ja, Einbrecher zeichnen sich ja oft nicht dadurch aus, dass sie besonders viel Ahnung haben von dem Zeug, was sie klauen. Das ist, ich bin mal bei einem Einbruch, sind uns massenhaft Rechner geklaut worden und unter anderem damals noch gar nicht so alte Röhrenmonitore, die halt eigentlich total wertlos waren, aber die halt, wir hatten halt noch nichts Besseres, weil wir halt auch ganz furchtbar arm waren, aber die haben tatsächlich diese ganzen Röhrenmonitore rausgeschleppt, die du wahrscheinlich bestenfalls noch auf einen Elektroschrott hättest packen können. Also das ist, oft sind diese Leute da, also ich kann mir vorstellen, dass sie da, oh, sieht ja total krass aus, nehmen wir mit und gar keinen blassen Schimmer haben, dass das 20 Jahre alter Elektroschrott ist.
Ja, aber die sind echt scheiße schwer, ey. Also die würden sich da echt einen verheben, glaube ich, dran.
Ja, dann sagen sie auch.
Aber was nochmal kurz zurück zu der Keynote, weil ich habe dir mich mit einem ganz anderen Interesse geschaut, also haben sie Apple Watch
oder sowas.
Ich hätte es nicht interessiert. Ich habe ja das Problem, dass mein Rechner, ne, der ist jetzt einfach mal 4 Jahre, also schon über 4 Jahre alt, also im Dezember war er 4 Jahre alt, also jetzt so 4,5 Jahre alt und so alle 4 Jahre ist eigentlich immer bei mir der Zyklus, wo ich dann auch einen Rechner mal update, also wo ich dann mal einen neuen Rechner haben will.
Yeah.
Und wenn ich nach 4 Jahren mal einen neuen Rechner haben will, dann will ich auch mal einen neuen, so ein Paradigmenwechsel, ne? Und das war halt mit dem damaligen R der Fall. Und ich bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung, mir damals das R gekauft zu haben. Es war genau der richtige Rechner zum richtigen Zeitpunkt. Und ich bin auch die 4,5 Jahre jetzt sehr glücklich gewesen. So langsam kommt er aber auch an seine Grenzen. Er ist einfach sehr langsam und das nervt mich ein bisschen. Also so ein Tick schneller wäre halt cool. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es halt nochmal ein bisschen dünner wird und so weiter und so fort. Und ich hatte die ganzen Gerüchte alle schon irgendwie aufgesaugt, was das neue MacBook.
Ja, hast du. Ich erinnere mich.
Er angeht und so und dachte mir so, ja, es ist genau das, das will ich haben und so weiter und so fort. Und dann kam halt der große Moment und das der Vorhang wurde gelüftet. Und ganz ehrlich, ich war auch erstmal ganz angetan, weil das Ding ist ja wirklich auch sexy. Es ist ja wirklich echt verdammt schlank, verdammt schön. Mit geilen Innovationen, Trackpad und die Tastatur und das Retina-Display und alles. Und das ist echt irgendwie, das hat mich echt auch angemacht. Aber ganz ehrlich, ich warte noch auf die Tests, aber ich habe den Eindruck, dass ich, glaube ich, mit dem Prozessor nicht glücklich werden würde.
Der könnte sehr langsam sein, ja.
Der könnte sehr, sehr langsam sein. Der könnte eventuell keine Verbesserung zu meinem wirklich 4 Jahre alten, eigentlich 5 Jahre alten MacBook, weil ich habe da ja einen ganz alten Prozessor drin, weil in dem ersten vernünftigen MacBook hatten sie ja dann den Core 2 Duo reingepackt, der da ja schon auch schon irgendwie fast 2 Jahre alt war.
Doch, ich gehe mal davon aus, dass er da schon um einiges schneller sein wird.
Also der wird schon schneller sein, aber er wird jetzt nicht vielleicht in dem Maße schneller sein, wie ich mir das wünsche.
Ja, vielleicht.
Und dann ist da eine Kamera drin eingebaut, die halt ganz objektiv schlechter ist als die, die ich jetzt eingebaut habe.
Ja.
Also das ist ein Rückschritt und ein Rückschritt nehme ich nach 4 Jahren in keinerlei Hinsicht einfach hin.
Okay.
Also egal.
Brauchst du die Kamera jemals?
So ab und zu so zum Skypen, also nicht großes so, aber ehrlich gesagt ein Rückschritt geht einfach nicht.
Okay.
Sorry, geht nicht. Akzeptiere ich nicht. Also von den ganzen und das mit dem USB-C, dem traue ich auch noch nicht. Also erstens gibt es die Infrastruktur dafür noch nicht so richtig. Das ist mir alles noch zu.
Also mit dem USB-C prophezeie ich uns allen goldene Zeiten. Also das wird noch großartig.
Das wird toll, aber es ist noch nicht
toll. Es ist noch nicht toll, aber es wird toll werden. Also Google hat ja am selben Tag dann noch, was für ein erstaunlicher Zufall, also möchte ich mal wissen, wer sich da abgesprochen hat, haben die ja noch ihr Pixel-Ding, also ihr
auch eine, ja.
Und das hat 2 USB-C-Anschlüsse auf beiden Seiten, was ich für die schlauere Entscheidung halte als nur ein USB-C-Anschluss auf einer Seite, weil da kann man sich nämlich die Seite aussuchen, auf der man es anschließt. Und das führt dann dazu, dass man plötzlich so ein Nexus, so ein Google-Netzteil auch dafür verwenden kann, um sein MacBook aufzuladen und dergleichen mehr. Ich wette, wir werden über kurz oder lang, ich hoffe mal zur WWDC auf ein neues MacBook 15 Zoll, was dann auch USB-C hat statt USB. Und ich hoffe, dazu wird es ein neues Display geben. Wo du nämlich, also ich finde ja dieses Thunderbolt-Display, sagen wir so, für was man für sein Geld kriegt, ist es totaler Scheiß, aber ich finde das Thunderbolt-Display insofern praktisch, dass man einfach so du schließt ein Thunderbolt an, du schließt einen Strom an und alle deine Geräte sind angeschlossen, also alle USB-Geräte, die du hast und Ethernet ist angeschlossen und du hast halt 2 Kabel, und deine gesamte Infrastruktur ist angeschlossen, wo ich jetzt also im Büro sogar 2 Monitore, also ich habe 2 Thunderbolt-Displays und die hängen dann an einem und das ist sehr geil. So, nun muss ich allerdings sagen, 2 Kabel sind doppelt so viele, wie ich haben möchte. Ich möchte, also am liebsten hätte ich natürlich 0 Kabel, aber ein Kabel ist schon mal eine deutliche Verbesserung auf dem Weg dahin. Und das wird kommen. Wir werden ein neues USB-C-Display haben irgendwann, wenn nicht von Apple, dann von irgendeinem anderen Hersteller, weil plötzlich kann das nämlich jeder. Und plötzlich wird sich da auch jeder draufschmeißen. Und dann schließt du dieses eine Kabel an deinen Rechner an und dann lädt dein Rechner darüber und du hast USB darüber und du hast Ethernet darüber und du hast Display darüber und du hast alles darüber. Und das wird ziemlich grandios werden. Also das ist, ich bin gespannt, ob Apple den Lightning-Port am iPhone fallen lassen wird. Weil der ist noch relativ neu.
Gibt es doch nicht auch eine europäische Richtlinie, nach denen alle Smartphone-Hersteller und überhaupt alle Hersteller USB unterstützen müssen oder so?
Ja, und Apple bietet darum für $10 einen Adapter an, den du kaufen kannst.
Mhm, genau, und ist es nicht dann so, dass Apple dann damit natürlich auch dieser Regulierung halt...
Es ist kein Gesetz, das war die ganze Zeit über nur eine freiwillige Vereinbarung oder ich weiß nicht, wie das heißt, da gab es, ich glaube nicht, dass es dafür ein Gesetz gibt und das Zweite ist eben, offensichtlich war das so schwammig formuliert, dass das Telefon gar keinen USB-Anschluss an sich haben muss, sondern dass die Existenz eines Adapters reicht und Adapter von USB auf Lightning-Kabel gibt es und damit ist Apple offensichtlich im grünen Bereich. Also das ist, ich glaube, davon machen sie es nicht abhängig und im Zweifelsfall wenn dann die EU-Kommission kommen würde und sagen würde, ja, ihr müsst uns jetzt jedes Jahr 50 Millionen überweisen, weil ihr habt hier gegen unsere Gesetze verstoßen, dann macht Apple halt, ihr habt da 50 Millionen.
Also um es kurz, ja.
Ja, genau, Punkt. Und ich glaube, davon machen sie es nicht abhängig. Gehe ich ganz fest von aus, dass ihnen das total egal ist. Ich glaube, wenn sie es machen, dann machen sie es darum, weil USB-C einfach besser ist als Lightning. Falls das ist.
Ja. Kann gut sein, ich kenne das noch nicht. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich, das MacBook ist nicht der Rechner, den ich haben möchte.
Noch nicht.
Aber er zeigt die richtige Richtung auf. Und ich glaube, wenn die Technologien, die sie da vorgestellt haben, jetzt dann irgendwie demnächst in, keine Ahnung, die Pro-Reihe reingehen oder vielleicht das MacBook noch einen Nachfolger kriegt mit einem stärkeren Prozessor oder was weiß ich. Also wenn halt da nochmal so ein bisschen Entwicklung ist und das nochmal sich entwickelt und dann nochmal diese USB-C Ökosystem ein bisschen gewachsen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann, dass dann der Zeitpunkt ist für mich, dann zu wechseln.
Also ich bin, ich sehe einige großartige Sachen darin. Ich sehe also zum einen dieses neue Trackpad. Das wird, das wird uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Also das, und zwar aus folgendem Grund. Dieses neue Trackpad, das hat ja, das macht ja keinen physischen Klick mehr, sondern das macht ja ein, in dem Moment wird dann ein Motor sehr geschickt angegangen, indem du da über das Trackpad wischst. Und der erzeugt dann dieses Klickgeräusch und oder beziehungsweise dieses Klickgefühl im Finger. Und da gibt es ja jetzt schon erste Experimente von Apple hin. Also bei iMovie ist das ja wohl so, dass wenn du wenn du auf dem neuen Trackpad arbeitest, wenn du irgendwie einen Movie-Clip reinnimmst und ihn auf volle Länge gezogen hast, dann spürst du plötzlich so einen kleinen Widerstand am Ende von dem Movie-Clip und sowas alles. Also dieses Trackpad hat, und das haben sie in keinem Wort so ganz deutlich gesagt, haptisches Feedback. Und das steckt so ein bisschen schon in der Uhr drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist offensichtlich eine sehr ähnliche Technologie. Und jetzt fällt mir dummerweise kein anderes Apple-Gerät mehr ein, wo man den ganzen Tag auf einer Glasfläche rumtappt. Ich bin der absolut, also so, sowohl dieses Force-Feedback, dieses Force-Touch, also dieser etwas stärkere Tappen, dass wir das dann im Herbst im iPhone sehen werden, als auch, hoffe ich drauf, ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr schon hinkriegen oder dann erst in späteren Jahren machen, aber dieses, dass sie diesen Vibrationsmotor, dass dann quasi dass ein Telefon wie also ein iPhone oder ein iPad plötzlich physisches haptisches Feedback geben kann auf bestimmte Reaktionen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was man nicht unterschätzen sollte an diesem neuen MacBook, dieses neue Trackpad. Das ist echt, also da steckt sehr, sehr viel drin an diesem Ding.
Ja, ich glaube auch. Also da, wie gesagt, also die einzelnen technologischen Dinge, die sie da vorgestellt haben, die finde ich auch alle total geil. Und will das aber in einem MacBook haben, das auch technisch und so halt ein wirklicher Schritt nach vorne ist gegen meinen alten. Und das ist einfach noch nicht.
Also ich finde, mit dieser Kamera, ich glaube, die ist einfach aufgrund dessen schlechter, weil sie halt sehr, sehr dünn sein muss. Und du kriegst halt Kameras nicht beliebig dünn. Das ist ja auch schon beim iPhone 6 das Problem, dass die Kamera hinten so ein bisschen raussteht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die iPods immer deutlich schlechtere Kameras haben. Und das iPad, das MacBook Air hat ja auch schon eine schlechtere Kamera als, also diesen Rückschritt hast du auch schon mal gemacht, als dein 15 Zoll MacBook Pro.
Ja, das kann schon sein, ja.
Weil du kriegst halt einfach, wenn der Deckel immer noch dünner wird, dann muss die Kamera halt auch immer dünner werden und es geht halt einfach nicht mehr irgendwann, ohne dass die Qualität darunter leidet, die Bildqualität. Aber die Probleme, die du siehst bei der Geschwindigkeit, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das sehe ich durchaus ähnlich. Das könnte durchaus so ein lahmes Ding werden wie das erste MacBook Air überhaupt. Aber darüber hinaus machte das so auf mich einen erstaunlich fertigen Eindruck. Also das ist, ich glaube, also wenn nicht diese Generation, dann die nächste Generation wird den Maßstab für den Laptop setzen, so wie es damals das MacBook Air gesetzt hat.
Ja.
Und es ist irre zu sehen. Das finde ich eigentlich sehr lustig. Jahrelang war so das Mantra über Apple, ja, die Hardware ist ja im Wesentlichen genau die gleiche wie bei PCs, aber die Software ist besser. Und das hat sich im Augenblick gerade leider gedreht, weil inzwischen ist es so, naja, die Software ist ja nicht so dolle, aber die Hardware ist so geil. Und das ist echt irre, was da bei Apple passiert ist in den letzten Jahren. Also das ist, muss man sich mal überlegen, wie sehr die mittlerweile den Maßstab definieren, was ein Computer zu sein hat.
Ja, das stimmt. Und das ist genau der Punkt gewesen, ab dem sozusagen auch Leistung, ne, und nominelle Leistung irgendwann aufgehört haben, so die einzigen Themen zu sein. Also ich weiß nicht, damals, als ich als wir mit Computerei so angefangen haben, beziehungsweise nicht, weil wir damit angefangen haben, aber als es so populär wurde, irgendwie so in den Ende 80ern, in den 90ern und so, wie da halt die ganze Zeit das einzige Verkaufsargument waren, irgendwie, wie schnell ist der Prozessor, wie schnell, was ist da für eine, wie viel Speicher ist da drin und wie groß ist die Festplatte, ja? Und alles andere war halt echt komplett egal, so. Und mit jedem Zyklus, so, mit alle zwei Jahre, war dann wirklich auch dein Rechner einfach, der war einfach obsolet, also, weil halt dann wirklich ein deutlich schnellerer Rechner da war, der auch wirklich echt auch mehr konnte, ne, also.
Na, und falls auch immer alles knapp war, also die Festplatte war halt immer, und man hatte nie genug RAM, man hatte nie genug Festplatte und sowas.
Genau.
Und mittlerweile, ja, also ich meine, wäre schön, wenn es noch mehr wäre, aber ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube 16 Gigabyte hat mein Rechner. Ich weiß es ehrlich gesagt, früher
konnte
ich
genau, und immer runterreden. Halt, genau, und das R war halt der erste Rechner, den ich mir gekauft habe, wo ich gesagt habe, so, da setze ich halt auf Handling, ja, irgendwie Convenience, was so die Tragekomfort und sowas angeht, weil es halt leicht ist und so weiter,
ja,
und so fort, vor die Leistung. Ne? Also, wo ich halt bewusst gesagt habe, ich gehe jetzt nicht, ich will versuchen, halt einen Rechner zu haben, der nicht unbedingt viel langsamer ist als mein Alter.
Ja.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber wo es eigentlich, wo ich ganz andere Akzente gesetzt habe. Ne? Und
also bei mir zumindest war dieser Kompromiss deutlich früher da, und zwar beim iBook. Also überhaupt, als ich sozusagen, als ich beschlossen habe, ich möchte jetzt gerne einen portablen, also einen mobilen Computer, und nicht mehr einen Desktop zu Hause stehen hatten.
Ja klar, insofern hatte ich das natürlich auch, weil ich natürlich auch schon vorher Notebooks hatte, die natürlich immer schon leistungsmäßig hinter den Desktop-Rechnern hinterherhinken.
Genau, aber das war so für mich das erste Mal, wo halt die das so, nee, Leistung ist es nicht mehr alles. Also es hat wehgetan, dass es langsamer war, aber es hat trotzdem, hat der Vorteil überwogen. Die Möglichkeit, das jederzeit mit mir rumtragen zu können, hat das deutlich überwogen. Und das MacBook Air ist eigentlich nur eine die aktuellen MacBooks sind eigentlich immer nur eine konsequente Weiterentwicklung genau dieses Mantras, so dieses mehr Leistung wäre gar nicht mehr so wichtig, aber mehr Mobilität ist wichtig und mehr Lifestyle, um wieder bei dem Thema zu sein. Das ist auf jeden Fall das ist echt das wird wieder einschlagen wieder. Das MacBook.
Gut. Gibt es noch was zu sagen zur Keynote oder?
Nö. War so die erste richtig runde Keynote seit langem mal wieder. Keine chinesischen Streams, keine Ausfälle, keine großen peinlichen Momente oder sowas, sondern eine wirklich rundum, wie ich finde, tolle Produkte. Das MacBook hat, obwohl die Gerüchteküche schon seit Ewigkeiten davon überquoll, hat es mich dann doch immer noch sehr, sehr überrascht und ich glaube auch alle um mich rum. Also die Details waren so, glaube ich, vorher niemandem klar. Und ja, das war echt eine sehr, sehr angenehme Überraschung, sozusagen zu gucken. Und ich fand es eine sehr unterhaltsame Show. Das erste Mal seit langem wieder
ohne Patzer.
Ohne schlimme Patzer. Apropos Patzer. Mhm. Wo ist denn dein Mittelfinger?
An meiner Hand. Ich habe nochmal nachgeschaut.
Zeigst du ihm gerade zufälligerweise jemanden?
Er ist da wirklich, also er ist da nicht rein retuschiert.
Ja.
Er ist wirklich an meiner Hand. Zwischen Zeigefinger und Ringfinger.
Oh ja.
Na, ich guck nochmal, ja, ist alles
da. Ist da, ja. Und pass auf, dass du nicht versehentlich Deutschland beleidigst. Willst du sicher, dass du. Also. Oh, Leute, was ist denn los mit euch? Das ist.
Es ist auch in Deutschland, es ist echt nicht mehr, das ist nicht mehr, das geht nicht mehr. Das ist, was hier so abgeht, ist gerade.
Leidet ihr zu sehr unter dem Wetter oder was? Also ich meine, das ist doch, ich finde diese Nummer auf so vielen Ebenen. Also ich finde, dieser Böhmermann, was ja im Nachhinein so interpretiert wird, so von wegen, das hat sich ja nur so weit weiter verbreitet, weil die Leute, also ich glaube, die gibt es, Nigi fand ich ja da besonders spannend, der ja quasi offensichtlich sich gewünscht hatte, dass Böhmermann das einfach gefälscht hat, dieses Video, einfach um diese Story zu beenden. Und für mich war der Grund, das weiter zu verbreiten, so nach dem Motto, ach, hier setzt doch jemand mal einen schönen Kontrapunkt zu eurer dämlichen Diskussion, die wirklich egaler nicht sein könnte. Und im Gegenteil, nicht nur nicht egaler sein könnte, sondern ich finde diese Diskussion, wie sie derzeit stattfindet, extrem schädlich. Und
Ja, also das ist, die Sache ist halt die, ich Ich versuche immer so ein bisschen, ich versuche mal den Hintergrund, unter dem ich das so betrachte. Ich versuche immer so ein bisschen up-to-date zu sein, was diese Griechenland-Krise anzugehen. Und ich versuche auch von beiden Seiten Texte zu lesen. Ne? Also
ja.
Von den Leuten, die sagen so, nein, das ist, liegt alles nur, also dieses böse Spardiktat aus der EU hat das Land zerstört. Und im Endeffekt müssten wir nur da eine keynesianistische, wir pumpen alles in irgendwelche Investitionsprojekte rein, machen und dann wird alles gut. Als auch die anderen Texte, die sagen so, nein, die Griechen haben total Misswirtschaft betrieben und die Korruption ist am Dings und alles Geld, das wir da reinpumpen, geht sowieso nur an irgendwelche dubiosen Kanäle, versickert das dann und etc. pp. Ja.
Ja.
Und ich stehe dazwischen und sage einfach, ich weiß es nicht.
Klar.
Ich weiß es nicht. Ich finde Wirtschaft spannend. Ich finde Wirtschaft mich mit verschiedenen Wirtschaftstheorien auseinanderzusetzen, finde ich spannend. Aber so etwas einschätzen zu können, da muss man so viele Faktoren bedenken und dann hat man immer noch nicht alles zusammen. Ich verstehe diese Griechenland-Krise nicht und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie monokausal ist und ich glaube auch nicht, dass die Antwort irgendwie monokausal sein kann.
Ja.
Und sie überfordert mich und ich glaube nicht, dass sie mich nur überfordert, sondern auch wahrscheinlich die meisten Politiker, die sich damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, so der, auch dieser Hintergrund, auf den dann dieser Stinkefinger fällt, ja,
wo
dann halt plötzlich so eine Debatte greifbar wird an einem Finger, ja, kann man den Finger greifen, ja.
Am kleinen Finger durch die, nee, am Mittelfinger durch die.
Am Mittelfinger, genau.
Durch die Arena.
Und wird diese Debatte plötzlich greifbar? Natürlich nicht wirklich, weil die Debatte ist damit nicht gegriffen, aber man hat das Gefühl, dass man plötzlich was zu Griechenland sagen kann, ja.
Ja.
Man kann sagen so, das geht ja gar nicht mit der Furukakis da, der mit seinem Mittelfinger, bla, bla, bla. Und uns Deutsch den Mittelfinger zeigt. Und ich meine, dann gibt's ja diese ganze Bildkampagne, die ja schon seit Monaten da irgendwie rumtrompetet, der faule Grieche, wie er uns alle ausnimmt und so, ne? Das ist natürlich der Hintergrund.
Also, dass sich ausgerechnet Bild jetzt von diesem Mittelfinger beleidigt fühlt, ist ja wirklich der, oder das tut, als würden sie sich beleidigt fühlen, ist ja der Zynismus hoch drei. Also, das ist ja.
Ja, ja. Jedenfalls, das ist halt einfach. Das ist halt einfach so ein psychologischer Mechanismus gewesen, auf den dann irgendwie alle angesprungen sind.
Ich möchte eigentlich viel früher anfangen mit dieser ganzen Diskussion. Und zwar so dieses, worauf ist das, basiert das Ganze eigentlich? Ursprünglich war mal der Gedanke, dass dafür, um Kriege zu verhindern, dass Europa zusammenwachsen muss. Und
ja, das war schon eher am Anfang auch schon immer ein wirtschaftliches Ding
gewesen. Nein, es war auch ein wirtschaftliches Ding, dass man auch wirtschaftlich dann gut zusammenarbeiten kann, klar. Aber es ist halt, die Idee ist halt, also die pathetisch formulierte Idee ist halt, zusammen können wir mehr schaffen. Und für mich war dieses europäische Zusammenwachsen und dieser, also für mich war das immer eine Utopie, die ich unterstützenswert fand. Und ich fand das damals, auch wenn es kritisch war und ich fand so, dass Polen mit in der EU war und sowas, das fand ich irgendwie, das fand ich was Tolles, weil das so irgendwie so dieses Grenzen abbauen und dieses nicht auf den anderen einprügeln und ihn nur zum Stereotypen zu machen, sondern eben sozusagen sie als Menschen wahrnehmen und halt irgendwie was zusammen auf die Beine zu stellen, fand ich prinzipiell gut. Zusammenwachsen finde ich gut. Und das, was wir gerade erleben, ist genau das Gegenteil davon. Es ist kleinkarierte, es wird so unfassbar viel aufs Spiel gestellt, an Zusammenwachsen, an Potenzial, an wirtschaftlichem Potenzial, einfach nur um einen kurzen Vorteil zu gewinnen. Und dass in einer deutschen Fernsehsendung, in einer deutschen ARD-Talkshow, nicht irgendwo in irgendeinem, wird der Finanzminister eines, ich habe auf Facebook habe ich geschrieben, eines befreundeten Staates, aber das trifft es ja nicht mehr, sondern eines Staates mit...
Verfeindeten Staaten.
Nee, also eines Staates, mit dem wir in einer Wirtschafts... Also mit dem die Verbindung kaum enger sein könnte. Also es gibt nicht viele Staaten, mit denen Deutschland enger kooperiert als mit Griechenland, egal ob es euch gefällt oder nicht. Und dass dieser Mensch wegen eines Mittelfingers, den er irgendwann mal vor 3 Jahren möglicherweise irgendwie mal gemacht hat, so vorgeführt wird. Das ist so eine, also ich meine, dass die Bild ein Arschlochblatt ist, das wissen wir ja alle. Und dass das
Jauch ein Arschloch ist, das weiß auch
jeder. Das Jauch ein Arschloch, aber dass sowas durchgeht, dass selbst Jauch, dem ich der, okay, der mag ein Arschloch sein, aber dieses, also eine Diskussion so zu verflachen, ist eine Schande für sich, einen Menschen so vorzuführen, ist eine Schande für sich, und eine Idee so zu verraten, ist eine Schande für sich. Also das ist, und dieses bloß, um da ein bisschen Quote rauszuholen, das ist wirklich, also es ist so wirklich so, die Zyniker haben gewonnen. Die Zyniker, die sagen, wenn ich die Welt mit einem Haar retten könnte, ich würde es nicht tun. Und so kommt mir das gerade vor. Ich könnte wirklich nur kotzen darüber. Das ist, Und es gibt ja überhaupt gar kein Interesse an einer Lösung dieses Problems. Also es ist ja dieses, wenn man die Griechen aus der EU schmeißen würde oder aus dem Euro schmeißen würde, wird ja immer so als Lösung verkauft, dann können sie sich entschulden. Nee, können sie nicht. Sie haben alle ihre Schulden, haben sie in Euro. Wenn sie den Drachmen wieder einführen würden, sie wären auf alle Ewigkeiten verschuldet. Deutschland hat nun mal mit Griechenland unter anderem mit deren Schulden auch sehr, sehr viel Geld verdient und ein Teil unseres Wirtschaftswachstums und überhaupt so dieses, so zu tun, als ob es nur Deutschland und Griechenland gäbe in dem Spiel. Also es ist auf so vielen Ebenen kaputt, diese ganze Diskussion. Das ist wirklich schlimm.
Ich finde das ja auch, mich interessiert jetzt auch, kann auch nichts dazu sagen, was jetzt die richtige Vorgehensweise ist, ökonomisch und dies und jenes. Ich kann noch nicht mal ausschließen, dass es vielleicht tatsächlich ökonomisch sinnvoll wäre, Griechenland aus der EU zu schmeißen. Ich bin nicht dafür, aber ich weiß es einfach nicht.
Ja. Ja.
Aber was ich halt auf jeden Fall mitkriege, ist halt einfach, wie die Medien in Deutschland halt darüber berichten. Und da muss man einfach auch sagen, das ist echt auch ein Armutszeugnis. Und da geht es nicht nur um den Mittelfinger. Das Krasseste, was ich finde, was da letztens passiert ist, ist ja, dass die Welt am Sonntag darüber geschrieben hat, dass die Griechen oder reiche Griechen ihr Geld in die Schweiz gebracht haben, und zwar in einer Summe von, ich glaube, 600 Milliarden, 800. Haben sie gesagt. Oder 800 waren es sogar. 800 Milliarden. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil diese Summe irgendwie dreimal dafür ausreichen würde, die kompletten griechischen Staatsschulden zu tilgen.
Ja.
Und natürlich ist, wenn man so etwas annimmt, das ein wahnsinniger Skandal und aber natürlich auch extrem unplausibel. Denn wenn man sich das mal ausrechnet, ist das einfach komplett unplausibel. Und dennoch hat sich diese Nachricht ungeprüft in alle Kanäle in deutschen Medien weiterverbreitet. Und das wurde einfach so übernommen und skandalisiert, ohne dass da mal jemand einmal nachgeguckt hat und festzustellen,
dass es 800
Millionen sind.
Also das ist
Tausendstel.
Genau, es sind 800 Millionen statt 800 Milliarden.
Das ist so unglaublich. Da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt haben sie sich bis auf die Knochen blamiert. Also alle durch die Bank weg. Ja, und das zeigt einfach nur, und das zeigt auch dieses auf den Fingerstützen, ne, von dem Varoufakis, dass die Medien halt einfach wirklich gieren nach ihren Anti-Griechenland-Sensationsmeldungen, dass ihnen alles scheißegal ist, dass ihnen egal ist, ob das überhaupt zum Diskurs beiträgt oder nicht, dieser Finger, ja, oder ob das komplett unplausibel ist. Sie gieren danach, dass sie wirklich alles so ungeprüft übernehmen, was ihnen irgendwie in ihre Agenda passt. Genau. Und das ist wirklich widerlich, und das ist wirklich die Bankrotterklärung des Journalismus in Deutschland. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man halt wirklich nicht mehr, da fällt es einem wirklich schwer, sich nochmal irgendwo vor die Medien zu stellen, wenn da wieder die Verschwörungsloonies auf die Straße gehen und von einer Lügenpresse sprechen, ja?
Da hilft nur der Spruch von Antje Schrupp, das Gegenteil ist halt genauso falsch, ne?
Genau.
Also, das ist natürlich, dann wollte ich jetzt auch sagen, so, was ist denn, also wie soll ich denn diesen Medien, die offensichtlich in so einem Fall, in so einem relativ, und das Bildblock deckt ja öfters mal relativ viele so eher einfache Fälle aus, so wo man mit ein bisschen Recherche wirklich das relativ einfach hätte nachvollziehen können. Wie soll ich denn so einen Medien tatsächlich trauen, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht oder ähnliches? Also das ist, wenn ihr schon bei solchen Offensichtlichkeiten, die ich ja, und man kennt das ja, man liest irgendwo einen Artikel zu einem Thema, von dem man Ahnung hat und denkt sich, oh mein Gott, was schreiben die da für ein Bullshit? Und nach ein paar Jahren fällt einem auf, Moment mal, vielleicht schreiben die immer so viel Bullshit. Und ich krieg's bloß in den Bereichen nicht mit, in denen ich davon Ahnung habe. Und jetzt kommt halt dieser Bullshit noch mit, und das finde ich sehr, jetzt wollte ich gerade sagen, so nach dem Motto, jetzt kommt das noch mit dem Internet zusammen, wo dieser Klickgeilheit ist, aber jetzt findet sozusagen gerade die nächste Anpassungsstufe an ein neues Medium statt, wo dann da der maximale Erfolg rausgeholt wird, nämlich eben durch das Internet, und wo halt auf dessen Mechanismen plötzlich massiv eingegangen wird. Und das ist offensichtlich gerade nicht das gut überlegte mehrere Seiten Stück, sondern es ist die kurze Emotion. Und und Hass geht halt immer. Also das ist, diese ganze Diskussion, ich finde die sehr, sehr traurig.
Ja. Aber es ist halt nur die Frage, also wie kann man halt so eine Debatte auf einer so großen Skalierung, wie sie nötig wäre, das wäre die europäische Öffentlichkeit, sage ich mal, ja. Das wäre so eigentlich das Target, Target-Öffentlichkeit. Wie kann man eine so komplexe und schwierige Diskussion auf so einem Niveau führen? Das kann ja gar nicht funktionieren.
Das kann nicht
funktionieren. Wenn selbst die Experten alle aussteigen, ne? Und,
also es ist, ich glaube, also was ich habe ja, auf den Medien rumzuhacken ist immer sehr, sehr einfach, aber ich tue es trotzdem, weil es so einfach ist. Ich finde so sehr viele von diesen Sachen, also wir haben ja schon mal darüber, also als diese Idee einer Demokratie, dass sozusagen, dass jeder Mensch da sitzt und für sich eine gut überlegte Entscheidung trifft, was ist für mich persönlich am besten, und dementsprechend dann bei den Wahlen abstimmt und sagt, okay, das ist für mich am besten, darum wähle ich jetzt die und die. Ich glaube, diese Idee, die können wir als, die ist widerlegt. Also das ist Menschen,
ja, klar, so
Menschen cool. Wählen massiv gegen ihre eigenen Interessen, wenn ihnen nur der Bauch dabei hinreichend gebauchpinselt wird. Dann ist die nächste Stufe, dass vielleicht sich ein Politiker hinstellt und die Bevölkerung überzeugt von seinen Ideen und davon, dass das ein notwendiger Schritt ist und bla bla bla. Und dann ist es einfach viel, viel einfacher, dem Volk sozusagen, das kein Bock hat oder keine Zeit. Also es muss ja nicht immer alles nur das Böse sein, sondern einfach nicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen oder sowas. Es ist halt viel, viel einfacher, das zu machen, was die sich von vornherein wünschen, und dann zu ignorieren, wenn es gegen die Wand fährt, als gegen die Interessen und sie zu quasi überzeugen, und dann funktioniert es vielleicht am Ende genauso wenig. Und da hat man theoretisch jetzt noch die Medien als vierte Gewalt dahinter, die sozusagen die Leute aufklären könnte und über ihre Wahlmöglichkeiten, aber auch die ziehen sich, vielleicht ist gar kein neues Phänomen, aber nur darauf zurück zu sagen, na, wir hören mal, was unsere Leser gerne hören wollen, und dann schreiben wir das. Und dieses, wenn du zu irgendeinem komplexen Thema, wenn du halt irgendeine Talkshow-Diskussion damit anfängst, wir haben mal eine Umfrage unter der Bevölkerung gemacht, was die so denkt. Das ist die Bankrotterklärung, da ist sie. Wenn man nämlich sich hinstellt und sagt, also eigentlich wollen wir ja nur abbilden, was die Leute sowieso denken, dann bist du gegen die Wand gefahren. Die Aufgabe sollte sein, wir fragen mal die Leute am Ende der Sendung, was sie jetzt denken. Also da warst du ja sogar in irgendeiner Sendung, wo am Anfang nach der Meinung gefragt wurde und am Ende, und wie hat sich denn die Meinung dadurch geändert im Laufe dieser Sendung. Ja. Aber so stimmen sie ab, sollte Griechenland aus der EU fliegen oder nicht, oder aus dem Euro. Ich meine, geht's noch dümmer?
Ja.
Sie als jemand, der gar keine Ahnung hat, was ist Ihre Meinung?
Das ist so ein bisschen wie dieses Rauswählen bei den Castingshows, ne? Wer soll rausfliegen?
Ja, bei Castingshows ist es ja...
Griechenland, wir haben kein Foto von...
Genau, also ich meine, bei Castingshows, da ist es ja wenigstens noch... Also ich meine, Stars basieren darauf, dass sie bei einer großen Masse populär sind, also... traue ich einer großen Masse von Menschen zu, darüber abzustimmen, ob sie mit diesem Star zufrieden ist oder nicht. Das hat ja wenigstens noch irgendeine innere Logik. Aber bei solchen Dingen, das ist doch einfach, klar, es ist billig produzierter Content, es ist interaktiver Content, bla bla bla, weiß der Teufel was und so. Und man kann auch darauf hinweisen, dass man den Zuschauer einbezieht, aber doch bitte nicht auf so eine, also ja, egal. Also es ist, ich bin, aber ich finde es halt sehr spannend. Also es wird ja gerne so getan, als ob das jetzt alles neu mit dem Internet wäre und vorher ist es überhaupt nicht so gewesen, was natürlich kompletter Bullshit ist. Ich habe neulich mal über auf einem so einem intellektuellen Radiosender hier, weil die privaten Radiosender hier sind alle komplett unerträglich, weil ungefähr alle, also weil mindestens genauso viel Werbung kommt, wie keine Werbung kommt, das ist ganz, ganz furchtbar. Und da war jemand, war ein sehr schlauer Gast zu Gast bei so einer Podiumsdiskussion, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und der hat gemeint, naja, ich meine, diese 24-Stunden-Nachrichtensender, die es irgendwann mal gibt, die sind doch schon seit langem genau auf dieses Format zugeschnitten. Die sind darauf gemacht, dass sie halt den ganzen Tag über Nachrichten bringen müssen, dass es den ganzen Tag über Breaking News sein müssen. Es muss den ganzen Tag immer, ansonsten schaltest du ja um, wenn du eine Nachrichten feststellst, nichts passiert gerade. Ja, dann kann ich ja wegschalten. Aber wenn gerade was passiert ist, dann bleibe ich halt dran. Also produzieren sie halt ständig Breaking News. Und weil sie halt festgestellt haben, dass es den Leuten nach 4 Minuten langweilig wird, ist halt keine Breaking News länger als 4 Minuten. Und darum muss halt nach 4 Minuten das Thema gewechselt werden. Und damit hast du ein Fernsehformat, ein Nachrichtenformat, was sich selber total ernst nimmt und total wichtig nimmt, was zu einem reinen Unterhaltungsmedium verkommen ist, was überhaupt keinerlei Aufklärung oder mehr was auch immer bringt, sondern wirklich nur darauf zugeschnitten ist, halt dich an der Stange zu halten, damit du auch noch den nächsten Werbeblock anguckst und das möglichst billig. Und das ist doch bei Zeitungen, mag das jetzt bei einigen Zeitungen noch ein bisschen anders sein, aber sorry, die Bild ist doch genauso durchformatiert. Und es passt sich doch die Nachrichten, also die Nachrichtenaufarbeitung passen sich doch jedem neuen Medium an. Und es ist doch bisher nicht so, dass in der Zeitung, dass da die ideale Aufbereitung von Nachrichten stattgefunden hätte, sondern hat halt genauso, mussten halt auch jeden Tag die Zeitung vollkriegen. Egal, ob was passiert ist oder nicht. Und ja.
Also ich stimme dir dazu. Was ich gerade so spannend finde, eine Debatte, glaube ich, die ja schon läuft, aber glaube ich, demnächst noch viel entscheidender wird oder immer mehr entscheidender wird, ist halt diese ganze Frage des, du hast es ja schön beschrieben bei den Medien, also es geht nicht mehr um darum, irgendwelche Informationsbedürfnisse abzudecken, sondern es geht eigentlich da so um Reizreaktionsmechanismus mit der Aufmerksamkeit der Zuschauer zu spielen. Ja, also halt genau. Immer wieder triggern, Aufmerksamkeit triggern, abgreifen durch Werbung. Aufmerksamkeit triggern, wieder abgreifen durch Werbung. Sozusagen so ein Perpetuum mobile der Aufmerksamkeitsaufsaugung. Ne? Wir leben halt in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, wo halt, sag ich mal, eine der eng begrenzten Ressourcen die Aufmerksamkeit der Menschen ist, die du halt, und viele Geschäftsmodelle ja genau darauf aufbasieren, halt diese Aufmerksamkeit halt in Geld umzuwandeln. Die sind dann mal mehr und mal weniger plump. Aber das Interessante ist ja daran, dass mittlerweile auch Techniken existieren, sehr, sehr viel, ja, ich sag mal so, das Ganze wissenschaftlich zu organisieren. Das ist ja dieses Behavioral Economics oder überhaupt die ganze Psychologie, die mittlerweile ja extrem gut darin ist, solche Mechanismen zu entdecken, wie wir Menschen funktionieren, also welche Mechanismen da existieren, um bei uns ein bestimmtes Verhalten zu triggern oder ein bestimmtes Verhalten zumindest wahrscheinlicher zu machen. Und wie man das einsetzen kann, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Die älteste Branche dabei ist natürlich die Werbung, ne, die ja schon eigentlich, bevor es sozusagen diese ganze Behavioral-Forschung gibt, das eigentlich schon längst praktiziert hat und da auch eine ganze Menge Erkenntnisse hatte, ohne dass sie jetzt wirkliche Forschungsergebnisse und Studien gemacht hätte. Aber im Endeffekt geht es natürlich darum. Und die Frage ist halt, wie genau und wie gut kann man dann halt diese Mechanismen erforschen und wie gut funktionieren sie auch dann noch, wenn wir uns dieser Mechanismen bewusst werden. Ne? Und man sieht da zum Beispiel solche Sachen wie BuzzFeed oder andere Geschichten, die dann halt auch durch so einen, genau, und das kommt jetzt hinzu, dass halt du sozusagen immer auch so einen konstanten Datenfeedback hast. Ne? Du hast ja so immer durch die Verdatung der Welt hast du jetzt immer noch einen Feedback-Kanal als jemand, der halt irgendwelche Dinge tut. Der irgendwelche Mechanismen triggern will, sieht dann halt, okay, wenn wir die und die Überschriften, also wie BuzzFeed ist halt dieses Beispiel, ne? Also wenn wir unsere Überschriften folgendermaßen machen, dann kriegen wir so und so viel Feedback, so und so viel Shares, wenn wir so und so viel machen, dann bleiben die Leute so und so lange auf der Webseite und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt alles messbar und dann halt optimierbar auf halt bestimmte Mechanismen hin. Und das ist natürlich auch etwas, wo halt auch eine Gefahr ist. Ne? Also es gibt halt diese Diskussion um dieses Nudging. Ne? Es gibt dieses Buch Nudge, das mal irgendjemand geschrieben hat, wo es genau darum geht, halt diese Erkenntnisse aus der behavioristischen Forschung sozusagen dazu verwenden, um Leute dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Ne? Mhm. Und das halt auch als so einen Politikansatz zu verstehen. Ne? Also anstatt halt, dass der Politiker sich hinsetzt und ein Gesetz macht, ihr dürft XY nicht mehr oder ihr müsst das und das tun, ja, einfach sozusagen durch dieses Nudging die Leute zu einem bestimmten Verhalten anzuregen.
Ach so.
Ja? Da gibt es halt ganz viele Studien und ganz viele Ansätze darüber. Und im Endeffekt geht es eigentlich so darum, dass man so einen evidenzbasierten Mechanismus findet. Und das Interessante daran ist, also wenn du dich damit beschäftigst, dann merkst du halt, dass das unglaublich effektiv ist. Also du kannst halt mit unglaublich wenig Einsatz von einer Veränderung von Ansprache, einer Veränderung von irgendwelchen Dingen, kannst du einen enormen Effekt erzielen. Ja. Also interessanterweise hat es nämlich Heiko Maas auch gerade einen Artikel in Tagesspiegel darüber geschrieben, über Nudging, und hat als Beispiel genommen diese zusätzlichen Displays neben Ampeln, neben Fußgängerampeln, die dir anzeigen, wie lange es noch dauert, bis grün wird.
Ja.
Und das hat zum Beispiel einen enormen Effekt darauf, dass die Leute weniger über Rot über die Straße gehen.
Wenn sie sehen, es wird ja eh gleich grün.
Genau. Genau, also wenn sie halt einschätzen können, wie lange sie noch warten müssen, und dann kalkulieren sie das für sich ein und dann passt das irgendwie. Und ansonsten sagen sie halt so, ja, keine Ahnung, vielleicht warte ich hier ewig, dann einfach mal rüber hier.
Ja? Das ist ja, das ist sowas, was ich ja, ich beschäftige mich ja auch so mit User Interfaces und User Experience und sowas immer ein bisschen. So ist ja, klar, liegt ja auch in der Natur der Sache, dass ich mich damit gern beschäftige. Oder liegt nicht in der Natur der Sache, aber ich bin ein Entwickler, der sich eher um User Interfaces gerne kümmert, und darum interessiert mich sowas auch. Da gibt's zum Beispiel so dieses, wie Leute Zeit wahrnehmen, Zeit verstreichen. Also das Übliche, so halt du lädst irgendwas hoch oder irgendwas passiert und es dauert halt eine
Ladezeit.
Der Ladebalken. Und da gibt es halt verschiedene Varianten. Es gibt halt die Variante, dass du gar nichts anzeigst. Dann denkt der User nach ungefähr 2 Sekunden, die Seite ist kaputt. Dann kannst du diesen üblichen Spinner anzeigen, so diesen Activity Indicator heißt der auf iOS, also so dieses Ding, was dreht, also dass sich dann vor sich hindreht, dann weißt du schon mal, okay, obwohl das nur ein Animated GIF ist, funktioniert noch. Funktioniert deutlich besser der Progress Bar, also der mir anzeigt, wie lange dauert es denn ungefähr noch. Und der Spinner ist sogar nach einer gewissen Zeit kontraproduktiv. Weil wenn du zu lange vor so einem Spinner sitzt, dann kannst du nämlich mitzählen. Weil das ist ja quasi eine Aufforderung zum Mitzählen. So, jetzt ging es wieder los. 1, 2, 3, 4. Wie lange sitze ich denn jetzt hier schon? Dann zählst du halt mit, und das treibt dich dann halt in eine noch tiefere Langeweile rein. Und aufgrund dessen habe ich für eine App, als ich bei GoEuro gearbeitet habe, habe ich für eine App, die gar keinen Progressbar hat, weil ich nämlich schlicht und ergreifend nicht weiß, wie lange wird es dauern, bis die Antwort kommt, habe ich selber einen Progressbar programmiert, der so erstaunlich gut funktioniert, obwohl er eigentlich gar nichts anzeigt, sondern einfach nur vorangeht und halt immer langsamer wird. Also das ist das Einzige, er wird halt immer langsamer. Am Anfang so die 50% der Strecke hat er nach 1,5 Sekunden zurückgelegt, aber er wird trotzdem niemals am Ende ankommen. Und außer eben, wenn er dann die Daten tatsächlich da sind, dann kommt er an. Und das hat dazu geführt, dass selbst ich diesen Progressbar anstarre und sage so, Mensch, jetzt mach doch mal hin, jetzt mach doch mal hin, obwohl ich genau weiß, dass dieser Progressbar nichts mit der Realität hat, sondern eine reine Erfindung ist.
Ja, das ist geil, ne?
Ja, das ist also Placebo-Effekt, wie er an einem selber funktioniert, obwohl man ihn selber gebaut hat. Das
ja,
ist,
genau. Und aber die Sache ist ja die, ne? Also wenn du, ich sag mal so, ne? Also es gibt ja in der Ökonomie gibt es ja diese klassische Idee des Homo economicus, der absolut rational entscheidende Mensch, ja, der halt ständig dabei ist, seinen Nutzen zu optimieren.
Genau.
Und wenn er verschiedene Optionen hat, dann wägt er halt ganz genau ab. Und wenn halt Produkt A halt einen halben Cent billiger ist als Produkt B, dann nimmt er Produkt A.
Genau, so. Außer es kostet einen halben Cent.
Genau. Dass dieses Modell halt Quatsch ist, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch allen klar. Aber wie unfassbar doll es Quatsch ist, ne, zeigt dann halt auch einfach diese Behavioral Economics Forschung.
Ja.
Weil halt ganz andere Faktoren entscheidend sind, nach denen du irgendwie deine Produktentscheidung triffst. Ne?
Was machen meine Nachbarn?
Ja, genau, zum Beispiel, das ist eine ganz, zum Beispiel, da hatten sie ein schönes Beispiel, so Telefon-Marketing, ne? Du hast zum Beispiel, keine Ahnung, bist bei einem Internet-Provider, ja, und dann rufen halt Kunden an, fragen zu Tarifen oder wie auch immer, wollen Tarif buchen oder wie auch immer. Und da haben sie festgestellt, dass wenn du sagst, die meisten Kunden entscheiden sich ja für Tarif X, ja, dass der Tarif X mit einer 50-prozentig höheren Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich genommen wird. Einfach, weil die Leute so gepolt sind, dass sie merken, okay, da ist die Masse, das kann dann ja nicht so falsch sein. Ja, und das ist dann so ein Trigger, das zu nehmen, dass der unglaublich, das ist unglaublich, ne? Also, dass der dann halt auch wirklich genommen wird. Und das heißt also mit anderen Worten, was wir gerade feststellen, ist, dass diese Differenz zwischen Homo economicus und tatsächlichen menschlichen Entscheidungen so riesig ist und dass das kannst du dir so vorstellen wie so eine Gabelung, die sich so auseinanderspreizt, ja. Und das, was dazwischen ist, ne, also Homo economicus Entscheidung und menschliche Entscheidung, das kannst du natürlich als Unternehmen immer als Profit einsacken, ne?
Ja.
Diese Differenz. Weil, ich sag mal so, stellen wir uns einfach mal das Setting vor, es gäbe einen Homo economicus, also wir wären alle Homo economicus und die Wirtschaft würde danach funktionieren und die Produkte würden dann noch so funktionieren, dann müssten wir erstmal totale Markttransparenz und nehmen wir zusätzlich nochmal totale Markttransparenz ein, das ist eigentlich auch so eine nicht vorhandene Sache, die aber auch die klassische, neoklassische Ökonomie immer annimmt, ja, dass halt alle Leute auch alle wissen, wie welche Produkte wie zueinander stehen, auch preislich und so weiter und so fort. Dann gäbe es ja eigentlich nur noch ein einziges Produkt von jeder einzelnen von jeder einzelnen Sorte, weil sich alle nur auf das eine, weil es nur ein einziges Produkt natürlich rational das entscheidend, dasjenige wäre, für das sich alle entscheiden würden. Und dieses Produkt würde dann natürlich immer ganz knapp über seine Grenzkosten angeboten werden, weil
sobald es ein Cent teurer ist, wäre wieder was anderes das Beste.
Genau, weil sonst würde es natürlich sofort wieder unterboten werden von irgendjemandem. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, die Marge wäre praktisch quasi null für die Unternehmen. Ja, könnten es halt gerade so für die Kosten ihrer etc. machen. Das wäre so im Endeffekt, wenn man sich das neoklassische Modell so durchdenken würde, würde das halt dazu führen. So. Und die Diskrepanz ist aber natürlich die, dass wir halt eine relativ große Diversität haben an Produkten, die Markttransparenz ist nicht so gegeben und Unternehmen können halt teilweise deftigste Margen einfallen. Und Apple ist natürlich das Paradebeispiel, die es halt schaffen, halt Produkte weit jenseits ihrer Kosten zu verkaufen und Margen einfahren, die, glaube ich, unheard of sind in der Branche. Und die wissen halt zum Beispiel auch, dass der Homo economicus nicht existiert und freuen sich halt darüber. Ne? Jetzt hast du aber halt diese Diskrepanz zwischen Homo economicus und und Menschen und diese, und es gibt diesen Homo economicus. Und das ist das Krasse.
Na, vielleicht wird er auch ein bisschen dadurch erzeugt, dass alle glaubten, dass er existiert.
Nee, der Homo economicus existiert und zwar in Form von Unternehmen.
Ach so.
Unternehmen selber.
Ja. Ne?
Okay. Unternehmen selber sind Homo economicus, also in einem zumindest viel, viel stärkeren Ausmaß als Menschen, weil sie tatsächlich konzeptionell, strategisch und prozessual darauf ausgelegt sind, tatsächlich rationale Entscheidungen zu treffen.
Naja.
Also klar, du hast halt auch Unternehmen, die halt zum Beispiel von Gründern geführt werden, wo dann halt auch mal irgendwie Bauchentscheidungen und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen sind Unternehmen betriebswirtschaftlich meistens darauf optimiert, auch mit eigenen, ne, die haben ja auch ein eigenes Controlling und so weiter und so fort.
Ja, halt aber ehrlich
alles sehr, sehr genau durchkalkuliert wird. Ja.
Das ist tatsächlich was mir immer, also ich glaube, dass das so, welche Kugelschreibermarke kaufen wir ein? Also so dieses auf der kleinen Ebene ist das, glaube ich, da probieren sie es tatsächlich hinzukriegen. Aber ich glaube, auf der weiter oberliegenden Ebene und wenn es dann anfängt, um irgendwelche Projekte zu gehen oder sowas, da sind diese Mechanismen wieder total, ich glaube, so welches, führen wir jetzt ein bestimmtes Produkt ein, wird das weiterentwickelt, welches Produkt wird weiterentwickelt und welches wird eingestampft dafür und sowas. So diese ganzen Entscheidungen.
Das sind aber Unwägbarkeiten für Marketing und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht das, was ich meine.
Ja, aber also, das sind auch.
Zukunftsplanungen sind immer arbiträr.
Naja, aber halt eigentlich ist ja
Zukunft nicht sehen kannst.
Eigentlich ist ja eine Firma immer, im Wesentlichen ist das ja, geht's ja um die Zukunftsplanung.
Ja klar, aber du hast halt einen Einkauf von irgendwelchen Zulieferern, ja, und dann gehst du halt tatsächlich hin und da wird dann halt einfach wirklich ganz genau hart gesagt, wir kriegen hier die Produkte für einen Cent weniger und die können aber das Gleiche leisten und dann wird da einfach hingegangen und dann wird das einfach gemacht.
Genau, also auf einer bestimmten Ebene passiert das tatsächlich, aber es passiert, Meinung, es passiert halt eher unten bei den Sachen, wo es relativ einfach überschaubar ist, bei denen nach oberen Sachen und wo es dann anfängt politisch zu werden, passiert das überhaupt nicht mehr. Also das ist, ja. Aber okay. Ja, aber dein Punkt nicht invalide. Also das, ich wollte
also die Unternehmen sind auf jeden Fall in einem viel, viel stärkeren Maße Homo economicus, als es die Menschen sind.
Es lohnt sich auch für sie viel mehr.
Genau, sie haben natürlich auch ganz andere Skaleneffekte da und können dann natürlich so eine Verhandlung um x Cent, kann dann natürlich auch gleich ein paar Millionen Euro reinspülen. Jedenfalls, das ist halt das Spannende, finde ich. Also das heißt, du hast, und das finde ich, ist einer der, sag ich mal, des Machtungleichgewichtes zwischen Organisationen, ne, und Menschen. Weil die, also ganz kurz nochmal vielleicht, um das mal zu veranschaulichen. Also diese ganze behavioristische Ökonomie-Beruf führt sich auch so ein bisschen zurück auf dieses Buch Thinking Slow, Thinking Fast oder so heißt das.
Also Thinking, also Denken, nehme ich an.
Genau, Thinking, okay, ja.
Nicht,
genau.
Nicht untergehen.
Thinking, ja, genau. Nee, Thinking. Da geht es darum, dass halt tatsächlich wir Menschen immer noch Entscheidungen treffen, die aus einer, im Endeffekt mit unserem Steinzeitgehirn noch Entscheidungen treffen. Mhm. Also die ganze neuere Neokortex, die unser Gehirn so umgibt, ja, das ist sozusagen das, was uns eigentlich so als Menschen definiert, mit dem wir halt diese ganze Sachen wie rationales Denken und Zukunftsplanung und so weiter und so fort und halt langsames Denken, ja, machen können. Das ist halt total toll, aber es ist scheiße langsam. Es ist einfach verdammt scheiße langsam. Und meistens, wenn wir uns entscheiden, regen wir diese Neokortex dafür nicht erst, wecken wir da diese Neokortex nicht extra für auf, sondern entscheiden halt aus unserem Stammhirn heraus, ja. Und das ist halt eben genau das Gleiche wie vor, wie eben in viel früheren evolutionären Zeiten, wo dann halt einfach geguckt wird, okay, ich mache das, wo mir am wenigsten Risiko vorkommt, das ist dann irgendwie dort, wo die Gruppe hinläuft, da laufe ich mit, solche Effekte sind da drin oder halt irgendwie, alles klar, da ist etwas, was mir Angst macht, also schließe ich das aus, ja, oder da ist etwas Unbekanntes, das ist erstmal irgendwie schlecht, ja, und so weiter und so fort. Das sind halt alles keine wirklich rationalen Abwägungen, sondern das sind halt Reizreaktionen-Mechanismen,
genau.
Ja, halt irgendwie fest verdrahtet in unserer evolutionären Stammhirn sozusagen so drin ist. Und damit machen wir schlechte Entscheidungen. Ne? Einfach schlechte Entscheidungen, weil sie halt nicht durchdacht sind, weil sie eben nicht rational sind, weil sie eben nicht homo economicus sind. Und ich glaube, dass halt Marketing im Endeffekt nichts anderes ist, als diese Diskrepanz zwischen einer rationalen Entscheidung und einer irrationalen Entscheidung möglichst gut auszunutzen in seinem Consumermarkt. Und diese Fähigkeit dazu wird aber natürlich jetzt gerade immer viel, viel stärker, je mehr wir tatsächlich auch lernen darüber, wie diese Mechanismen funktionieren. Und die sind gerade halt dabei, ziemlich, ziemlich abgefahrene Sachen daraus zu finden. Und wenn du dir anguckst, ne, solche Sachen wie BuzzFeed oder solche anderen Sachen, das ist ja schon, im Endeffekt geht es dann die ganze Zeit nur darum, halt irgendwelche Sachen zu triggern. Und wir durchleben halt immer mehr in so einem Leben, wo halt Leute versuchen halt unser Stammhirn zu triggern, um ihnen irgendwie freiwillig unser Geld reinzuschmeißen oder sowas.
Na, ich glaube, das passiert uns ja schon sehr, sehr lange. Das ist ja in der Lebensmittelindustrie ist das ja genau das Gleiche. Da werden wir auch seit, also ich weiß, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sogar, weil wir halt auch aufs Essen fest verdrahtet sind. Aber dieses, wir essen mehr als wir eigentlich essen sollten, weil das uns sehr, sehr einfach gemacht wird. Das ist ja schon ein relativ altes Phänomen. Jetzt ist es plötzlich, wir sind jetzt plötzlich bei der Informationsvermittlung an dem Punkt, dass wir so ein Übermaß an Informationen haben, jederzeit zur Verfügung, dass plötzlich muss uns diese plötzlich geifern wir nicht mehr nach der Information, sondern sie muss uns reingedrückt werden, weil wir sie ansonsten gar nicht mehr aufnehmen würden.
Ja.
Also.
Ja, also was ich jetzt auch noch, also was ich jetzt spannend finde, ist, dass halt die, dass es jetzt eine Diskussion darum gibt, zum Beispiel Sascha Lobo ist ja so ein, der hat auch schon einen Artikel darüber geschrieben, wie böse Nudging ist und Nudging, ne, also diese Idee, wir regulieren durch Tricks und Kniffe, ne?
Ja.
Hält dafür total böse und so weiter.
Ernsthaft?
Ja. Mhm. Finde ich auch ein bisschen, das finde ich dann auch wiederum albern. Weil es gibt ja natürlich auch ganz, ganz viele positive Beispiele, wie man das nutzen kann.
Ja.
Also zum Beispiel die Weltbank macht da halt echt ganz coole Projekte zur Armutsbekämpfung, wo es darum geht, dass sie halt festgestellt haben, einfach durch Studien, ne, dass halt der effektivste Möglichkeit, also du hast halt zwei ganz wesentliche Probleme in armen Ländern, sind halt erstens, Kindersterblichkeit, also Kinder, dass Kinder krank sind und mangelnde Bildung. Ne? Mhm. Und also Gesundheitswesen und Bildung sind so die zwei Dinge. Und wenn du an den und Studien zeigen, dass wenn du halt Gesundheit und Bildung, wenn du die ein bisschen erhöhst sozusagen in einer Gesellschaft, dass dann eine Gesellschaft ein viel, viel höheres Einkommen generiert und so weiter und so fort und gleich sozusagen die Schichten aufsteigen und so weiter und so fort. Du kannst halt Gesellschaften wirklich dadurch zum Prosperieren bringen, indem du halt die Gesundheit und die Bildung verbesserst. Also relativ einfach so, ja. Also so zwei Faktoren, die halt einfach einen enormen Einfluss darauf haben. Mhm. Und dann sind sie jetzt einfach losgegangen und haben halt, das haben sie wiederum über Studien festgestellt, dass sie halt sich direkt an Mütter wenden müssen, ne? Also informationstechnisch. Dann haben sie halt entsprechende Kampagnen gefahren und so weiter und so fort. Bringt eure Kinder zum Impfen, bringt eure Kinder in die Schule und so weiter und so fort. Und halt damit direkt Mütter angesprochen, haben damit Rieseneffekte erzielt und solche Sachen. Also wo es halt echt darum geht, wie können wir mit, und das sind dann halt am Ende, sind das dann halt relativ kleine Ausgaben, die du machen musst, um halt wirklich große Effekte zu haben, wie du komplette Gesellschaften umgestalten kannst. Ne? Und zwar zum Positiven so.
Ja,
und
kannst du auch zum Negativen machen. Also ich meine, es ist natürlich, funktioniert natürlich in alle Richtungen.
Genau, und das ist halt der Punkt. Also du kannst natürlich all das halt zum Positiven, zum Negativen nehmen. Zum Negativen kann man jetzt argumentieren, wird es ja schon immer genommen in der Werbung, in den entsprechenden Bereichen, wo es halt darum geht, dir halt Dinge unterzujubeln oder wie auch immer, ja. Aber es lässt sich natürlich auch noch weiterdenken in Form von, wir fangen jetzt an, gesellschaften zu steuern und Meinung zu steuern. Also zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel interessant, jetzt die Firma, für die du arbeitest, Facebook, ne? Die hat einerseits hat sie natürlich extrem viele Feedback-Daten von Leuten, wie sie zu bestimmten Themen stehen, welche Dinge sie interessieren, welche Dinge sie nicht interessieren, welche Meinungen sie vielleicht haben, welche Stimmungen sie haben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auch das den Social Graph von diesen Leuten und dann auch noch ein Tool, mit dem man halt eigentlich wie das eine Facebook-Experiment ja auch gezeigt hat, halt tatsächlich auch zumindest zu einem signifikanten Ausmaß Stimmungen auch mit steuern kann, indem man halt den Algorithmus so und so tweakt und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann, wenn man das dann appliziert, auf die Möglichkeiten appliziert auf Facebook, dann ist das ja schon auch eine enorme Macht, so, ja, die da halt entsteht. Hm.
Ja. Okay. Also.
Ne? Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch spannend. Also wie können wir irgendwann halt dahin kommen, dass wir diese Macht wiederum unter eine demokratische Kontrolle stellen? Das ist so, das finde ich eine spannende Frage. Also die, kennst du die Zeynep Tufekci, die hat auch dazu schon geforscht und ein Paper geschrieben über wie viel Macht im Endeffekt auch die durch diese auch an politischer Macht sozusagen in diesem Facebook-Algorithmus steckt.
Ja, das werde ich mir mal durchlesen.
Ja.
Kann ich jetzt.
Genau, also was ich halt sagen wollte ist, also ja. Ich finde das Thema total spannend und ich glaube, da wird auch noch eine ganze Menge zu diskutieren sein, da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Und eine der spannenden Fragen ist dann natürlich, wenn dort halt neue Zentren der Macht entstehen, auch gerade durch diese neuen Mechanismen, wie kriegen wir da halt eine demokratische Kontrolle drüber so? Weil wir haben halt bisher verschiedene Formen von Macht schon erlebt, also die Macht halt direkt per Gewalt halt sozusagen zu regieren, die Macht auch sicherlich der Überzeugung und also ich lese auch gerade so ein schönes Buch über Macht, The End of Power, das ist auch ein ganz cooles Buch eigentlich. Da hat er irgendwie so eine Vierteilung von dem, was wie Macht ausgeübt wird, über welche Kanäle Macht ausgeübt wird. Das eine ist halt Muscle, also halt ne reine Gewalt, reine Kraft. Das andere ist Pitch, das ist so die Überzeugung. Das andere ist Code, also soziale Normen, kulturelle Normen, Traditionen, sowas, ja. Das vierte war... das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Egal. Auf jeden Fall. Und diese, sag ich mal, behavioristische Steuerung, ja, das ist dann nochmal etwas, was halt nicht mehr ganz Pitch ist und nicht mehr ganz Norm ist, aber irgendwie so dazwischen, weil, ne, also es ist so ein bisschen Mindhacking auch so fast, ja. So. Naja. Naja, spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gibt's auf jeden Fall hier Freakonomics, bin ich ein großer Freund von dem Podcast, da kann man genau. Einige Folgen dazu anhören. Da gibt's auch so schöne Fälle wie wo jemand ein Schild, also da stand, er ist mit seiner Frau, mit seiner Verlobten durch den Wald gegangen, ein Forscher. Und es stand ein Schild da, klaut kein Holz. Und seine Verlobte hat darauf reagiert und gesagt, oh, dann sollten wir vielleicht auch Holz klauen, bevor die anderen alles geklaut haben und nichts mehr da ist. Und
super.
Also wie dieses Schild, klaut kein Holz, sie das erste Mal auf diese Problematik überhaupt hingewiesen hat, dass man ja Holz überhaupt klauen kann. Dass offensichtlich andere Leute Holz klauen, also dass es offensichtlich einen Grund gibt, Holz zu klauen. Wenn andere das machen, das hatten wir ja gerade schon, dann wird das wohl was Gutes sein, was man machen sollten. Und genau, ja. Dann auch sozusagen dieses, dann sollten wir das mal machen, bevor es alle ist. Mit anderen Worten, dieses Schild hat exakt die gegenteilige Wirkung von dem erreicht, was sie erreichen wollte. Und das ist und
wow.
Hallo, jetzt warst du kurz abgehakt.
So, sorry.
Ja, kannst ja nichts dafür, aber ist ja,
ja. You had one job, sag ich.
You had one job. Aber ich meine, es wurde offensichtlich Holz geklaut und darum haben die, hat die entsprechende Verwaltung, die Parkverwaltung, ein Schild aufgeklaut, dass man, aufgestellt, dass man kein Holz klauen sollte. Ich meine, es macht ja auch irgendwie Sinn. Aber offensichtlich ist es dann halt doch nicht ganz so einfach, wie man sich denkt. Und ich glaube, dass bis so das ankommt, da wird auch noch im Zweifelsfall einiges an Zeit vergehen. Das ist ja der wissenschaftliche, die Wissenschaft ist ja mal so weit vorne, aber es ist ja nicht so, dass der Rest der Menschheit da immer gleich aufholt, sondern es sind immer ein kleiner Teil der Menschheit, der dann aufholt, immer nur in sehr wenigen Bereichen. Der Großteil der Menschheit wird auch noch in 200 Jahren sagen, ja, wenn die Leute Holz klauen, dann stellen wir halt ein Schild auf, dass sie kein Holz klauen sollen. Ist doch ganz einfach. Ja.
Ja, ja, ja. Das mag wohl sein, ja.
Ja, wollen wir mal zu diesem Algorithmen-Ethik-Dingsbums da kommen?
Stimmt, da sind wir ja praktisch schon fast drin.
Das stimmt, da sind wir ja sogar ja, so ein bisschen drin. Ich habe gestern mich ein bisschen mit Tante rumgebufft, der einen Artikel für Wired geschrieben hat, das über sozusagen die über Autos, die das ja quasi im Augenblick Wissenschaftler dran sitzen würden und quasi über die ganzen ethischen Probleme, die wir ethisch-philosophischen Probleme, die die Menschheit so hat, entscheiden müssen. Nämlich zum, also er hat das Beispiel genannt, stell dir vor, du fährst einen Berg runter und deine Bremsen versagen und du weißt, also es sind zwei Menschengruppen vor dir und du weißt, dass du kannst nicht ausweichen, du kannst nur entweder da lang fahren oder da lang fahren und es werden Menschen sterben und welche Gruppe von Menschen lässt du jetzt sterben? Lässt du die zwei Kinder sterben oder lässt du die vier Erwachsenen sterben oder sowas in der Richtung? So. Und dass diese in der Praxis natürlich niemand die Zeit dafür hat, im Falle eines Unfalles diese Entscheidung zu treffen. Dass ja, und dass darum diese Entscheidungen keine Rolle spielen, aber dass jetzt wir, also dass jetzt Softwareentwickler, die gerade am selbstfahrenden Auto sitzen, natürlich diese Entscheidung für uns treffen müssten, weil die müssen ja diesen Code dafür einprogrammieren, was passiert in dem und dem Fall. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich der Fall? Ich glaube nämlich, also irgendwie kommt mir das sehr spanisch vor, dass ernsthaft Entwickler an solchen Fragen sitzen sollten. Ich halte das für total unplausibel, dass ernsthaft jemand sich mit solchen Fragen auseinandersetzen sollte, aus verschiedenen Gründen. Und darum haben wir darüber angefangen zu diskutieren. Also ich kann gleich auch gerne erläutern, warum ich das für unplausibel halte. Zum einen glaube ich, dass es ein totaler Edge-Case ist, der nur sehr, sehr selten auftritt. Und dass man ihn darum erstmal einfach ignorieren kann. Man könnte einfach sagen, naja, okay, also wenn so ein schlimmer Fall kommt, dass wir fahren gerade einen Berg runter und wir haben, die Bremsen sind im Arsch und das und das und das und das und das und das und wir haben die Kinder und so weiter und so fort. Das kommt einmal alle 20 Milliarden Fahrten vor. Das ist, wir haben Wichtigeres zu tun fürs Erste. Halte ich für total plausibel.
Also ganz kurz nochmal, der Artikel von Tante hat ein Problem, ein Ethikproblem beschrieben, das es übrigens schon viel, viel länger gibt.
Ja, ja, genau.
Algorithmenethik. Das ist so ein philosophisches, genau. Ein philosophisches Denkmodell. Also du fährst mit deinem, zum Beispiel, also es wird klassischerweise mit einem Zug erzählt.
Genau,
hier. Du fährst auf dem Zug, ein Zug rollt über die Schienen und du bist derjenige an der Schaltung, an der Weichenschaltung, ja.
Genau.
Und auf dem einen Gleis spielen Kinder und auf dem anderen, keine Ahnung, ist irgendjemand anders, irgendein älterer Typ oder was weiß ich. Also sind halt auf beiden Gleisen sind Leute.
Egal, wo der Typ langfährt, es werden Menschen sterben.
Genau, egal auf welchem, genau. Und du bist dann halt derjenige, der halt dann den Zug in die eine Richtung oder in die andere Richtung schalten kann und muss dann halt diese ethische Entscheidung treffen, die halt einfach eine nicht sehr dankbare Entscheidung ist, weil es auf jeden Fall Menschen treffen wird.
Genau.
Und es ist durchaus ja denkbar, dass ein Auto, ein selbstfahrendes Auto in eine ähnliche Lage gerät. Also das heißt, irgendwie in einem Straßenverkehr hast du eine gewisse Grundbeschleunigung und du weißt, du kannst nicht mehr bremsen, bis du entweder den oder denjenigen anfährst. Ja? Und also wenn du ausweichst, fährst du immer noch jemanden an. Und
Genau das wage ich nämlich zu bezweifeln, dass ein Auto ernsthaft in diese Entscheidungssituation kommen wird.
Ja, also es ist zumindest nicht ausgeschlossen.
Dass es ist nicht ausgeschlossen, aber ich hatte...
Genau, und das ist halt einfach sozusagen diese grundlegende Frage. Und dann ist halt die Frage, was macht dieses Auto und wie wägt es jetzt zum Beispiel ab, ob jetzt, welches Leben es jetzt schonen will und so weiter und so fort. Also bei dem klassischen philosophischen Experiment geht es dann halt immer so weit, dass man dann fragt, okay, ja, wie viel Lebenserwartung hat dann der eine, wie
genau.
viel etc. Und wie kann man diese Menschenleben so gegeneinander abwägen? Und die Frage ist jetzt aber auch ganz interessant, also die eigentliche Frage hinter diesem philosophischen Ansatz steht ja übrigens auch darin, ne, dass vielleicht ist es ja ethischer, wenn du den Hebel gar nicht betätigst, weil dann hast du ja nichts getan. Ne?
Genau, sondern in einem Fall hast du ja aktiv jemanden umgebracht, wenn du den Hebel umlegst.
Genau, wenn du den Hebel
umlegst. Du hast sein Schicksal in deine Hand genommen. Im anderen Fall, wenn du einfach
Klassischerweise würde das halt auf die spielende Kinder sozusagen zurollen und du könntest es umlegen und dann würde nur der alte Mann sterben. Ja, aber dann hättest du sozusagen deine Aktion.
Dann hast du
eingegriffen. Hätte dann den alten Mann getötet.
Ja? Genau.
Und ja, also das ist so das ist dann die ethische Frage, ob dann halt die Handlung an sich, ja, also beziehungsweise dieses Handeln versus Nicht-Handeln und die Verantwortung dafür. So,
ne? Ich finde dieses Gedankenexperiment,
spannende Frage,
finde ich ja durchaus spannend und so weiter und so fort, aber ich bezweifle trotzdem sehr stark, dass ernsthaft gerade jemand daran sitzt, das zu programmieren, beziehungsweise dass Softwareentwickler dieses Problem lösen müssen. Weil wenn ich da an diesem Projekt sitzen würde, würde ich nämlich als erstes fragen, wieso rollt denn da ein Wagen unkontrolliert auf diese Menschen zu? Was ist denn da? Also ich meine, da muss ja schon vorher was schiefgegangen sein. Man wird ja nicht in so eine Situation gebeamt, sondern wenn man es mit einem selbstfahrenden Auto zu tun hat, dann ist es ja quasi, warum fahre ich denn gerade mit kaputten Bremsen einen Berg runter? Und warum ist das Auto überhaupt losgefahren mit kaputten Bremsen etc. pp. Also ich glaube, dass bevor man so diese Spitz-auf-Knopf-Fragen, bevor man da überhaupt hingelangt, hat man erstmal so viele Vorsituationen, an denen die Entscheidungen total klar sind. Okay, wenn die Bremsen kaputt sind, dann fahr einfach nicht los. Das ist relativ simpel, die man erstmal klären müsste. Ich glaube wirklich nicht, dass wir irgendwo kurz davor sind, dass Computer entscheiden müssen, wer stirbt. Stirbt der Insasse des Autos, weil in dem Moment, in dem irgendjemand stirbt, egal wer stirbt, hat das System schon versagt. Also nehmen wir mal an, man würde jetzt in diesem theoretischen Fall, ich sitze in dem Auto, also es ist mein Auto, ich fahre den Berg runter, meine Bremsen versagen, ich entscheide mich nach total objektiven Gründen, habe ich die perfekte Entscheidung getroffen, wie auch immer sie aussehen mag, ist mir klar, dass es die nicht gibt, aber ich habe es in einem Zustand geschafft und ich überfahre jetzt ich töte jetzt die harmlosere Variante und ich stehe danach vor Gericht, wird der Richter mir sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, die weniger schlimme Variante zu wählen, oder wird der Richter mir sagen, na, ich knaste Sie trotzdem ein, weil Sie sind mit kaputten Bremsen losgefahren. Und das ist, glaube ich, was dieses Gedankenexperiment eben zu einem reinen Gedankenexperiment macht, dass es zu solchen Situationen nicht kommt. Und weil in dem Moment oder in dem Moment, in dem es zu diesen Situationen kommen würdest, hast du etwas anderes bereits kaputt gemacht. Also ist etwas anderes schon so schief gegangen und es ist immer lohnender, einfach diesen ursprünglichen Fall zu beackern. Nämlich, warum sind die Bremsen kaputt? Warum? Ein anderes Beispiel in seinem Artikel war, dass man in der Fahrschule ja quasi lernt, wenn auf der Straße ein Reh steht und du kannst nicht mehr ausweichen, dann halt drauf. Auch das ist ja ein Fall, wo das Auto schlicht und ergreifend, also das setzt ja voraus, dass du erstmal zu schnell gefahren bist, weil ansonsten würdest du nicht in die Situation kommen, keine andere Wahl haben, als ein Reh zu überfahren oder dich selber zu
gefährden. Ja, so ein Reh kann ja auch direkt vor dir deine Kühlerhaube springen, das geht schon. Also da müsste dann irgendwann die Geschwindigkeit 5 km/h nicht überschreiten.
Oder man würde einfach die Sensorik so bauen, dass sie halt besser in den Wald gucken kann.
Ja.
Also ich kann mir das mit dem Reh, übrigens, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das tatsächlich jemand einprogrammiert, dass man sagt, im Zweifelsfall. Aber es setzt dieses ganze Gedankenexperiment setzt halt so irre viel voraus, was auch ein selbstfahrendes Auto nicht haben wird. Also es setzt ja voraus, du weißt, wie alt diese Leute sind. Du kannst eine perfekte Einschätzung machen. Du kannst, oh, dieses Kind weiß es noch nicht, aber es hat, wird in 2 Jahren an Leukämie sterben. Das kann ich also, ist dessen Leben jetzt mehr wert oder weniger oder wie auch immer. Also so diese ganzen Sachen. Du setzt quasi voraus, dass dieses Auto eine geradezu göttliche, über eine göttliche Weitsicht verfügt und das voraussetzen kann, was es, glaube ich, schlicht und ergreifend niemals haben wird. Also ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen dieses Gedankenexperiment. Ich glaube nicht, dass es gerade in Computerprogramme einprogrammiert wird. Das hat irgendwie für mich sowas von, wir können diese Brücke so bauen, dass wenn die Brücke zusammenbricht, dass sie das Dorf nur halb trifft und ja, man kann die
Brücke... Eine Sache kann ich mir schon vorstellen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die mir schon
ein... Ah, jetzt ist deine Sprachqualität gerade total katastrophal.
Hallo, hallo, hallo?
Ja.
Jetzt nochmal?
Jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob das an meinem Netz liegt oder an deinem. Also.
Hier dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
Ah.
Hier habe ich eigentlich gutes Netz immer.
Hm. Gut.
Ich versuch's nochmal.
Ja.
Was ich mir definitiv vorstellen kann, ist, dass der, dass zumindest eine Abwägung passiert, eine implizite, was den Schutz der Insassen versus den Schutz der äußeren Leute angeht. Also das heißt, es gibt, glaube ich, ganz viele Entscheidungen oder es gibt durchaus Situationen im Fall eines Crashes, wo man halt sich die Frage stellen kann, schützen wir lieber die Insassen des Autos oder schützen wir die Leute, die draußen sind? Ne? Also weil das ist dann schon eine Frage, glaube ich. Also auch gerade wenn du halt so ein Produkt baust, ja, fühlst du dich zum Beispiel ja als Produkthersteller deinem Besitzer gegenüber mehr verpflichtet als gegenüber einem anderen. Natürlich wirst du versuchen, Menschenleben außerhalb des Autos möglichst nicht zu verletzen. Aber wenn du vor die Wahl stehst, sozusagen dein Auto in keine Ahnung, einen Abhang runter zu fahren oder irgendwie gegen eine Menschenmasse, dann würdest du in die Menschenmasse reinfahren. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es so eine Abwägung gibt.
Also wage ich, fällt mir wirklich, also ich sag nicht, dass es das nicht irgendwo auch da drinnen vielleicht, also doch, ich bezweifle, dass es das da irgendwo da drinnen gibt, weil im Zweifelsfall würde ich einfach sagen, wir bauen so, dass es zu dieser Situation einfach nicht kommen kann.
Aber ich glaube nicht, dass du das so komplett ausschließen kannst.
Nein, du kannst es nicht komplett ausschließen, aber
und du glaubst, alles getan zu haben, kann es immer, weißt du, die
Welt... Dann triffst du einfach gar keine Entscheidung. Dann du sorgst einfach dafür, dass der Fall so extrem selten ist, dass du für, also du kannst ja nicht, du kannst ja in diesem, innerhalb dieser Software plant ja nicht für jeden Fall, der auftreten kann. Es rechnet ja nicht, kein selbstfahrendes Auto dieser Welt ist darauf vorbereitet, dass plötzlich der Mond auf die Erde fällt. Das ist, obwohl es theoretisch vorstellbar ist. Es ist einfach, du gehst quasi, du fängst erstmal, wenn du eine Software entwickelst, dann fängst du erstmal mit dem naheliegenden Fall an. Und dann fängst du an, von dem naheliegenden Fall aus immer mehr auf die Seitenfälle zu verzweigen. Und probierst diese Seitenfälle nach Möglichkeit zu vermeiden. Also kann ich von vornherein dafür sorgen, dass dieser Fall gar nicht auftritt. Wenn ich das nicht kann, scheiße, dann muss ich halt mich drumherum arbeiten. Dann muss ich halt doch eine Lösung dafür finden. Vielleicht kann ich diesen Fall aber auch einfach vermeiden. Und also diesen Fall, den du gerade beschreibst, da ihn, also ich habe, also wenn dieses Eisenbahnexperiment in der Praxis auftreten würden, dann würden Stellwerkleiter eine Schulung haben, ethisches Handeln im Falle von, dass sich kein Tod vermeiden lässt. Dann gäbe es Handbücher dafür, in denen das quasi drinsteht. Weil warum, wenn man wenn sich der Aufwand lohnt, das einer Software beizubringen, wie sie sich in dem Fall zu verhalten hat, warum lohnt es sich dann nicht dem entsprechenden Menschen, der bisher das gemacht hat, was die Software in Zukunft machen wird, genau dieses gleiche Verhalten beizubringen? Und bei dem Stellwerkbeispiel, automatische Stellwerksteuerungssoftware haben wir schon seit Jahrzehnten. Also entweder haben die entsprechenden Philosophen das verpennt, als diese Software bei Stellwerken eingeführt worden ist, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil Stellwerke jetzt nicht so irre spannend sind. Oder es gibt diese Software einfach bei Stellwerken nicht. Obwohl dieses philosophische Gedankenexperiment genau da eigentlich viel besser funktioniert als beim Auto.
Ja.
Also das ist so.
Ich sehe deinen Punkt, ja.
Also, ich will niemanden lustigen Gedankenexperimente kaputt machen. Wirklich nicht. Ich finde, das ist, also es ist mir klar, dass, aber so zu tun, als ob das jetzt tatsächlich eine Praxisrelevanz hat, halte ich für gewagt.
Ja, müssten wir mal hier diesen diesen Alexander Truhn oder wie der heißt, der an, mal fragen, der da das Google-Autor oder Teamleiter war. Ach. Ob sie sich mit solchen Fragen beschäftigt hätten.
Ja, muss ich mal zusehen, dass ich mal jemand bei Google im Autoteam kenne oder bei Apple im Autoteam.
Genau. Mal recherchiere das mal bis zum nächsten Mal.
Genau. Ja, aber ich, also wär spannend, wenn es so wäre, aber ich glaube, dass die im Augenblick sich eher darum kümmern. Warum erkennt diese scheiß Karre in 0,3% aller Fälle den Seitenstreifen nicht, obwohl er doch eindeutig da ist oder irgendwie sowas? Also ich glaube, das sind die Probleme, um die sich da im Augenblick gekümmert wird. Nicht um solche philosophischen Probleme.
Ja.
Also, aber ich finde,
Tante ist ja auch mal so einer, der sehr, sehr stark diese These vertritt, dass halt Algorithmen eine implizite Ethik hat, und dem will ich nicht komplett widersprechen. Also es gibt schon auch immer ethische Abwägungen, die mehr oder weniger bewusst auch
total
durch Programmierer in die Software hineingeleitet werden.
Total.
Ich glaube aber, dass es gar nicht so doll ist. Es gibt dann halt schon ein paar Beispiele, die man nennen kann, aber ich glaube, das sind, wie du sagst, halt Edge Cases, die durchaus in gewisser Hinsicht auch mal eine Relevanz haben. Also Tante sagt, nimmt das ja immer das Beispiel von Facebook, die dann irgendwann angefangen haben, halt mehr als nur zwei Geschlechter rein als Option zu machen. Was ich auch zum Beispiel ein gutes, positives Beispiel nenne, so, wo aber auch tatsächlich man sehen kann, dass halt die Optionsauswahl, die einem so ein Programm halt bietet, natürlich auch Gesellschaft und die Wahrnehmung von Gesellschaft und was es so gibt und was nicht gibt,
also das
halt mit shaped, ja. Aber das ist halt auch wieder eins von echt sehr, sehr wenigen Beispielen, die man nennen kann.
Ich glaube, dass es davon durchaus, also davon glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Beispiele.
Ja, klar.
Also das ist, also so simple Sachen wie ein Namensformular, gib deinen Namen ein.
Mhm.
Ich stehe regelmäßig mal vor dem Problem, dass mir irgendeine Software sagt, dein Name hat nur 3 Zeichen, bitte gib deinen Namen ein.
Echt?
Ja, das passiert. Ich habe hier öfters das Problem, dass Software Nachnamen mit Leerzeichen nicht akzeptieren. Wir haben überhaupt Vorname-Nachname-Felder. Es gibt sehr viele Kulturen, in denen haben Menschen einfach keinen Vornamen oder keinen Nachnamen. In denen haben Menschen Namen, die nur einen Buchstaben haben. Es gibt Menschen, die haben Namen, die in unserem lateinischen Schreibsystem oder überhaupt in den uns bekannten Schreibsystemen nicht existieren. Die werden von diesem stinknormalen Vorname-Nachname-Formularfeld schon komplett aus der Bahn geworfen. Das gleiche hast du bei Geburtsdaten, das gleiche hast du bei Adressen, so dieses Straße-Hausnummer-Ding. Es mag in Deutschland halbwegs funktionieren, weltweit funktioniert das gar nicht. Überhaupt, dass du eine Straßenadresse hast, etc. pp. Also das sind, es gibt, also wir backen tagtäglich, also in so ein billiges Ding wie ein Beispiel ein Kontaktformular, backen wir so viele Annahmen darüber ein, wie die Welt ist, und darum können wir uns darauf verlassen, und dadurch, dass wir die Formulare so machen, wie sie sind, formen wir die Welt natürlich auch mit. Das heißt, dass Leute, die halt keinen Nachnamen haben, halt irgendwie plötzlich dann doch einen Nachnamen haben, weil halt die Software sie dazu zwingt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und auch kein einfaches Feld und sowas, aber es sind nicht gleich die großen Fragen der Menschheit dann zwangsläufig, sondern es sind halt eher so eine kleinen Fragen. Und ich finde übrigens auch, und da bin ich wahrscheinlich sofort bei Tante, also dass irgendeine Software, die ausrechnet, wie viel Hartz IV kriegt jemand, dass die natürlich Entscheidungen oder mit vermutlich Entscheidungen trifft, die sie nicht treffen dürfte. Weil halt Gesetzestexte nicht so formuliert sind, dass sie eins zu eins in Software umgesetzt werden können, ohne da rum zu interpretieren. Also natürlich ist viel Software-Interpretation von geltendem Recht oder Interpretation, wie die Welt gefälligst zu sein hat, und dementsprechend, wie gesagt, formen wir die Welt. Aber selbstlenkendes Auto ist da, finde ich, ein sehr plakatives, aber schlechtes Beispiel.
Mhm.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Beispiel wegen des Einschlagseffekt gewählt worden ist und nicht wegen dem tatsächlichen Praxisbezug.
Was glaubst du denn, wann die selbstfahrenden Autos kommen?
Also neulich, vorletzte Woche, bin ich neben einem hergefahren. Insofern, sie sind da.
In Kalifornien auf jeden Fall.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wann die kommen. Ich glaube, das wird, also ich glaube, es wird.
Aber so richtig scary wird's, wenn du halt neben einem herfährst, wo keiner drin sitzt.
Das ist halt die spannende Frage. Wie wird das selbstfahrende Auto das Auto an sich verändern? Und genau darum ist es, also jetzt sagst du halt das erste Beispiel, ein Auto, in dem, also am Anfang, so, also ich habe ja gestern da diesen Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, so einen kleinen Artikel geschrieben, wie ich glaube, wie das laufen wird, wie man sich nämlich dann sozusagen um diese algorithmischen Probleme dann herumschummeln wird, nämlich indem man in kritischen Situationen einfach dann doch immer irgendwie einen Menschen eingreifen lässt. Und am Anfang wird das.
Das glaube ich halt, da wollte ich auch übrigens wieder mal widersprechen. Also in kritischen Situationen, die zeitkritisch sind, halte ich das komplett für Quatsch, weil erstens brauchst du dann als Mensch, musst du dir erstmal Übersicht verschaffen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du gerade in einer brenzlichen Situation bist, ist das Falscheste dann an Menschen einzuschalten, auch weil ein Algorithmus im Zweifel halt auch einfach viel schnellere Entscheidungen treffen kann.
Naja, es geht ja nur um den Fall,
Genau, also wo ich dir recht gebe, ist halt, keine Ahnung, wenn du dich in zwei Pollern, wenn das Ding sich in zwei Pollern verfahren hat und nicht mehr rausfindet oder sowas, ja. Also da kann ich mir das schon vorstellen, aber so gefährliche, zeitkritische Sachen, nein.
Also ich glaube, meine Theorie war, dass das dann quasi an Callcenter ausgeleitet wird. In dem Moment, in dem der Computer nicht mehr weiter weiß, wird halt irgendein armer Inder, der vor einem Bildschirm sitzt mit einem Joystick, wird dann gesagt, hier, du bist jetzt in der Situation. Hier, rette das. Und was ja quasi voraussetzt, dass irgendjemand überprüft hat, dass diese Situation für einen Computer, also dass der Computer einschätzt, ich kann hier keine Entscheidung mehr treffen. Und egal, welche Entscheidung der Mensch trifft, es wird besser sein als meine Entscheidung, so nach dem Motto, dass das einfach so ein Selbstverständnis sein wird. Einfach aus dem Grund heraus, im Augenblick ist das ja noch so, eben die Autos sagen ja auch in kritischen Situationen, okay, jetzt bist du dran, Mensch. Und man muss halt immer noch in diesen Autos so drin sitzen. Also die brauchen dann dementsprechend alles, damit man das Auto auch noch selber fahren kann. Und der Fahrer dieses Autos muss halt die gesamte Zeit über Gewehr bei Fuß stehen. Es könnte jederzeit passieren, dass du fahren musst. Also hast du eigentlich gar keine Zeit, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen in diesem Auto, sondern du wirst halt dazu gezwungen, eigentlich also Autofahren an sich ist ja schon langweilig genug, aber noch langweiliger ist, jemand anders dabei zu beobachten, wie er Auto fährt.
Abruf Autofahrer
zu sein. Genau, auf Abruf sozusagen jederzeit bereit zu sein, also bist dann plötzlich Fahrlehrer.
Das glaube ich auch nicht. Also da gebe ich dir recht.
Nein, das wird am Anfang wird das, ich glaube, bei der ersten selbstfahrenden Autogeneration wird das so sein. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann musst du dieses Problem halt irgendwie lösen. Und darum komme ich halt auf
das Callcenter. Das kann sie jetzt schon feststellen. Also
vielleicht ist es ja auch jetzt schon fest.
Kann sein. Ich bin nicht so viel dümmer als du. So. Also
naja, ein bisschen. Nee, also ich finde, naja, ich glaube auch, es sind praktische Gründe dafür, warum du das im Augenblick nicht an Callcenter ausweiten kannst, weil halt die entsprechende Internetverbindung halt schlicht und ergreifend nicht überall existiert und sowas. Also dafür müssen ja erstmal noch bestimmte Bedingungen gegeben sein.
Ja, aber dafür müsst ihr erstmal irgendwie, keine Ahnung, eure komischen Kartelle da aufschlagen. Hätte das gelöst, kriegt
ja, in Amerika. Ja, dieses mobile Internet, das funktioniert ja in Deutschland ganz perfekt, einwandfrei und besonders in der Bahn höre ich ja immer ganz fantastisch.
Jein, also ich glaube ganz ehrlich, was zumindest in Deutschland der Fall ist, ist, dass du dort mehr, dass du in den einzelnen Regionen zumindest eine Auswahl hast, ja. Also da funktioniert sozusagen so der Markt wenigstens einigermaßen. Und was ich so mal aus Amerika höre, ist, dass halt eigentlich du in bestimmten Regionen einfach auch mal genau einen Anbieter hast, bei dem du überhaupt Netz hast, ja. Dass die sich das so aufteilen.
Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu streiten. Deutschland und Amerika haben beides schlechtes Internet.
Das stimmt, ja.
Das ist richtig, ja. auf andere Arten schlimm, aber ja. Andere Staaten sind da wesentlich besser. Aber ja, das ist, und dann finde ich halt so dieses, okay, wenn der Computer nicht mehr weiter weiß, die Situation wird es halt geben, weil halt aus dem gerade von mir beschriebenen Programmierszenario heraus dass man sich halt immer erstmal um die probiert, die seltenen Fälle auszublenden und die dann einem Menschen aufzudrücken, ist ja eigentlich relativ naheliegend.
Da muss ich an unseren Digitalkommissar Günther Oettinger denken, der ja letztens meinte, diese Taliban-artigen Netzpeople mit ihrem Netzneutralitätsforderung, ja,
ja,
dass das ja ganz schlimm sei, weil, ja, pass auf, das ist halt so ein geiles Beispiel. Es ist ja wohl ganz klar, dass wenn das selbstfahrende Auto dann über die Straße fegt, ja, und dass die Tochter sich Musikvideos runterlädt und der Bengel, er sagt wirklich Bengel, der Bengel mit seinem Computerspiel, ja, dass die halt auch mal zurückstecken können, wenn das Auto halt per Internet nachgucken muss, ob jemand von rechts kommt.
Genau. Und das ist halt
das ist so geil.
Fantastisch plakative Politik, die nichts mit der Realität zu tun hat.
No. Sondern das erinnert mich an irgendjemanden, der irgendwann mal twitterte, so: Achtung, Achtung, ich bin in Köln mit dem Auto unterwegs und mein Blinker ist kaputt. Ich will jetzt links blinken. So, ja. Das ist dann halt wichtig, dass dann das selbstfahrende Auto guckt dann auf Twitter. So, hat da jemand getwittert, dass er jetzt nach rechts läuft. Oh ja,
ja.
Mal gucken, die Geolocation checken. Nee, das ist hier direkt bei mir um die Ecke. Aber da ist er ja schon.
Genau,
wenn. Das ist ja ganz wichtig, dass man das per Internet macht, ist ja ganz klar.
Wenn das Computerspiel des Bengels es ist, gerade das Auto zu fahren, dann kann man darüber streiten, ob es wichtiger ist, dass das Computerspiel des Bengels gerade mal abgeschaltet wird oder die Autosteuerung. Weil das ist ja, dass das dann so computerspielartig wird, dass dann die Leute eher so wie in so einem Computerspiel da sitzen, so einem ganz furchtbaren. Das ist ja meine Theorie von dem Ganzen. Ja, Günther Oettinger ist ein Idiot. Ich glaube, das können wir ja einfach mal so festhalten. Das ist, oder was heißt ein Idiot? Also es ist, er passt sich halt in die Rolle perfekt ein, dieses irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, um halt, also er spielt halt den dummen Kasperle, damit halt alle sich über ihn lustig machen und nicht mitkriegen, wie im Hintergrund die wirklichen Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja meine feste Überzeugung, was Günther Oettinger sehr gut gemachte Rolle ist in diesem ganzen Spiel.
Ja, anders würde es auch keinen Sinn machen. Ne?
Schlecht Englisch sprechen und dabei Sachen sagen, die keinen Sinn machen. Das ist ja das, was er bisher im Wesentlichen auf die Beine gestellt hat. Und
der Typ. Wie sagt der Typ? Unglaublich.
Ach ja.
Ja. Regiert von Idioten.
Ja, damit hat auch keiner ein Problem, ne? Aber hier über, also dann noch lieber von einem selbstfahrenden Auto in den Tod getrieben werden, als von Günther Oettinger regiert. Ah, ja, also wegen selbstfahrenden Auto. Ich glaube, das wird jetzt, es gibt ja schon Bereiche, in denen gibt es die schon, das sind so Bereiche wie irgendwelche Fabrikhallen oder sowas. Und ich glaube, das wird damit anfangen, dass wir vielleicht suchen wir einfach an der falschen Stelle nach dem selbstfahrenden Auto und es wird von ganz woanders kommen. Nämlich, wir suchen immer nach dem großen Ding, wo Menschen drin sitzen und die auch so ein bisschen aussehen wie Autos und am besten wie ein Sportwagen und die uns mit 130 Sachen durch die Landschaft fahren. Vielleicht wird das selbstfahrende Auto ja auch mit so harmlosen Sachen anfangen, wie dass plötzlich unsere Pakete morgens ausgeliefert werden von oder unsere Briefe, dass die plötzlich von irgendeinem kleinen Auto, was wesentlich ein Spielzeugautogröße hat, bei uns vor der Wohnungstür abgelegt werden oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Entwicklung auch aus einer komplett anderen Richtung kommen wird, als wir im Augenblick vermuten. Und ich glaube, es im Zweifelsfall wird es relativ schnell gehen. Ja, das ist so ein bisschen. Und ich hoffe, meine Zukunftsvision, ich setze ja große Hoffnung auf das selbstfahrende Auto, dass wir keine eigenen Autos mehr brauchen in dem Moment, in dem wir selbstfahrende Autos haben und dass unser Leben dadurch rundum besser wird. Weil wir plötzlich nicht mehr diese ganzen Parkplätze brauchen.
Ich bin auch der Überzeugung, das ist etwas, was wir ganz dringend brauchen. Also, das ist eins der wichtigsten, wahrscheinlich das wichtigste Thema überhaupt, also selbstfahrende Autos. Was auch unser Leben verändern wird, auf eine ganz dramatische Weise, und zwar unser aller Leben, also auch der Nicht-Autofahrer.
Auch derer, die von den selbstfahrenden Autos überfahren werden, weil sie keine Algorithmen-Ethik reinbekommen haben.
Genau, und die dann halt einfach.
Deren Leben also, ist ganz massiv halt.
Ich finde ja, also Algorithmen-Ethik ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen auch ganz dringend böse Autos. Also so, die halt so ganz einfach so.
Die einfach jeden Tod fahren.
Böswillig sind, die einfach wirklich so, ich bin einfach ein Arschloch.
Einfach um die Menschen, die noch auf der Straße sind, erstens, damit die alert bleiben, also damit die aufmerksam bleiben und zum Zweiten, damit die auch einen Grund haben, mit selbstfahrenden Autos zu fahren, weil dann wenn die ganzen anderen selbstfahrenden Autos alle nur nett sind, dann will man ja vielleicht doch lieber selber Auto fahren.
Gut.
Evil Cars.
Evil Cars. Wollen wir das jetzt so belassen?
Gerne.
Ich will noch mal eine Sache noch mal loswerden, so als Ankündigung. Es ist jetzt die englischsprachige Version von meinem Buch rausgekommen, allerdings sozusagen von dem zweiten Teil und hat den Titel Digital Tailspin. Werde ich auch noch mal die URL dafür in den Shownotes stecken.
Von dem zweiten Teil? Das verstehe ich nicht.
Also das Buch ist ja in zwei Teile aufgeteilt.
Ah, okay. Achso, und nur der zweite Teil sozusagen.
Nur der zweite Teil ist übersetzt, okay. Der aber wirklich auch als eigenständige Publikation so stehen kann.
Ah.
Das habe ich auch schon von vornherein so geplant.
Oh.
Und und das ist jetzt rausgekommen bei der Reihe Network Notebooks vom Institut für Network Culture in Amsterdam. Und das ist sozusagen von Gerd Loving geleitetes Institut und der bringt das sozusagen raus und es sind jetzt 5000 Exemplare gedruckt und man kann es sich umsonst, also auch die gedruckte Version, also man kann sich das PDF sowieso runterladen, auch wie bei meinem normalen Buch, man kann aber auch sich tatsächlich eine gedruckte Version zukommen lassen und zwar für rein die Portokosten.
Wow, cool.
Genau, also man kann da einfach sozusagen, da ist ein Formular, dann kann man sagen, hier, schickt mir das mal zu und dann kriegt man das zugeschickt und das ist glaube ich ein ganz gutes Angebot, so umsonst, ja, irgendwie.
Ja, ich würde sagen, dein Buch ist mehr wert als einen halben Cent.
Angebot.
Du bist jetzt einen halben Cent oder nein.
Interessanterweise ist es so das Konzept von denen, ne, also die machen das halt immer so.
Okay, also sie verschenken alle Bücher.
Genau. Die verschenken, das ist so sehr der normales Konzept. Von meinem Crowdfunding-Geld habe ich aber die Übersetzung bezahlt.
Ne? Ah, okay.
Genau. Okay. Das war ja so angekündigt. Jedenfalls geht dahin, bestellt euch das und gibt das ganz vielen Leuten, die ihr kennt, die zum Beispiel nur Englisch sprechen. Oder
genau, nicht selber bestellen. Das braucht man, also höchstens selber bestellen, um es zu verschenken an jemanden, der es nicht auf Deutsch lesen kann.
Genau, und wenn ihr Deutsch könnt und wenn ihr diesen Podcast hört, dann kann man davon ausgehen.
Ja, wer weiß.
Dann kauft lieber das Original, kauft das Printbuch, das neue Spiel. Gut.
Gut. Haben wir's oder willst du noch? Hast du noch ein Thema?
Nö, ich habe kein Thema. Hast du noch? Ja, aber die Buchmesse ist halt so. Ja,
war langweilig.
Buchmesse. Ja, langweilig war es nicht, aber es war jetzt halt auch nichts Spannendes, was mich jetzt irgendwie total aus dem Hocker gerissen hätte. Ich meine, ich war ja halt einfach geschäftlich da. Ich war da bei der Leipziger Autorenrunde von Leander Wattig und hatte abends Lesungen und so. Das war alles ganz nett und so. Aber ja, die Leipziger Buchmesse ist interessant insofern, dass es halt eigentlich fast eher so eine Cosplay-Messe ist. Es sind ganz viele Cosplayer unterwegs. Jedenfalls waren es am Samstag ganz viele Cosplayer.
Ach, ernsthaft Cosplayer? So. Ich dachte jetzt so über Massenmörder.
Ernsthaft, ja, okay. Ernsthaft. Das ist irgendwie eine lustige Mischung. Wenn dann halt zwischen diesen ganzen intellektuellen Buchleuten dann halt immer irgendwie Prinzessin Lillifee rumfährt, läuft und irgendwelche Vampire und Manga-Figuren. Und,
oh Gott, die armen Buchmesse-Menschen.
Das ist echt lustig, ja. Also es gibt da halt einfach, die sind halt auch ziemlich stark aufgestellt, was Comics angeht.
Ja. Und
irgendwie sind dann halt die ganzen, haben die halt ganz viele Publikumsleute für die Comics-Sachen hin. Ne? Und das ist halt mittlerweile fast eine Comic-Messe geworden zur Hälfte.
Okay, krass.
Und da kommen dann halt die Leute, die Fans kommen dann halt alle verkleidet. Ne? Und das ist dann halt auch gleich irgendwie mega cosplayig so. Und das ist irgendwie echt lustig, also wenn man das erste Mal da ist. Aber es war auch echt anstrengend, weil es einfach unglaublich voll war. Es war echt so schlimm, dass man sich da nicht irgendwie durch die Gänge gehen konnte. Und das war ein bisschen anstrengend. Tja, so viel zur Buchmesse.
Okay, war anstrengend und es gab viele Cosplayer, was lustig ist.
Genau.
Und ich habe mir sagen lassen, bei einer Lesung ist mein Name falsch vorgetragen worden.
Stimmt, aber nicht von mir.
Ja, nicht von dir. Das ist, also, oh Gott, das wäre.
Also, aber auch von einem so absurd falsch. Also halt so Vorname und Nachname völlig falsch, ja. Das war witzig. So. Nee, der heißt nicht Moritz Ackermann.
Okay.
Sondern Max von Webel. Ah.
Ja, das ist eigentlich mal gute Vorbereitung auf eine Buchverlesung seitens des Moderators. Egal, ist ja auch. Ist mir über Twitter zugetragen worden.
Genau, Ja.
Genau. Gut. Dann
cool.
Haben wir mal wieder eine Sendung vollgekriegt mit viel Schwafelei über unwichtige Themen. Und wichtige Themen, aber auf uns hört ja mal wieder niemand. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Jo, bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir da noch ein paar spannendere Themen.
Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Aber dafür war die Soundqualität wieder schlechter. Wisst ihr, das ist immer so ein Wechsel.
Ja, das war jetzt über Skype dann schuld, ne?
Ja, natürlich. Aber irgendjemand ist ja mal schuld. Wir sind ja nie schuld. Das ist halt, wenn wir keine Themen haben, dann war die Welt halt so scheiße und hat keine Themen liegen. Das ist das halt.
Alles klar.
Okay, dann, alles klar.
Auch schönen Frühling dir, ne?
Ja, okay. Ciao.
Tschüss.